Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Tino Meyer ist in der Leitung. Tino, guten Tag.
Hallo Jens, ich warte. Das kann doch nie alles sein. Das kann nie alles sein.
Na komm, feier dich ab. Ja komm, feier dich ab. Also, du willst doch jetzt, dass ich letzte Woche nochmal einspiele, oder? Dass du es quasi gespürt hast, dass das ein besonderer Freitagabend wird. Das wird aber mal ein verdammt dickes Brett, was da Dynamo am Freitag bohren muss.
Alles, was du jetzt gesagt hast, spricht dafür, dass das reißt.
Thomas, ich hab's wirklich auch gedacht, weil das sind ja die verrückten Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Und damit haben wir schon den Einstiegssatz für den Text am Freitag. Es spricht ja wirklich alles gegen Dynamo. Ich streiche mir gerade über den Bauch und es ist nicht, weil ich Hunger habe. Ich glaube, das ist dieses Bauchgefühl, was ich gerade lobe. Manchmal hat man es einfach im Gefühl, Jens. Aber ich lasse das so stehen. Ich lasse das einfach so stehen.
Ich habe zu deinem Kollegen Freitagabend gesagt, schreib dem Tino viele Grüße. Sag mir einfach, wie viele Minuten er braucht, um sich da selbst abzufeiern für die letzte Woche. Für das Gefühl zusammen mit Thomas Nahndorf, dass dann speziell an solchen Spielen, wenn die Statistik nicht für dich spricht, wenn dir ein Aufstiegsaspirant kommt, dass dann die verrücktesten Dinge passieren können.
Ja, verrückt war es in der Tat. Also es ist nicht nur aufgrund des Ergebnisses, sondern auch mit den ganzen drumherum, Begleiterscheinung. Ich meine, am Ende steht ein 3-1-Sieg und da kreise ich nochmal mit der linken Hand, weil in der rechten Hand habe ich das Mikrofon, mit der linken Hand kreise ich nochmal über den Bauch und denke, ist doch nicht alles schlecht. Ich bin nicht mehr Bob-Experte, aber vielleicht kehre ich ja zu meiner Dynamo-Prognosefähigkeit zurück.
Gut, knallhart. Im Tippspiel, du bist in diversen Tippspielen, ich weiß nicht, wie viele Tippspiele du bist. Wie hast du denn am Freitagabend jetzt getippt?
Ich habe unentschieden getippt, weil ich es natürlich nie geglaubt habe. Ich habe natürlich mein Bauchgefühl aus jahrelanger Enttäuschung, habe ich mein Bauchgefühl für den Moment nicht geglaubt. Ich hätte es wieder machen sollen, ja. Und da ärgere ich mich danach auch, da hadere ich auch mit mir und denke, Alter, tipp doch einfach, was du im Bauch hast.
Ich kenne einige, die sich Freitag tatsächlich abgefeiert haben, die wirklich 3-1 getippt haben, auch aus dem Dynamo-Umkreis und die dann auf mich gezeigt haben, ich hatte nämlich tatsächlich 1-1 getippt. Das war mein Tipp für Freitag und ich lag daneben und Gott sei Dank lag ich daneben.
Ich habe mich jahrelang von dir sozusagen, du hast mich schon so beeinflusst, da haben wir unabgesprochen beide 1-1 getippt. Was sagt das eigentlich aus, ja?
Nichts Gutes, wobei wir haben einige Sachen gemeinsam, wir waren am Wochenende auch mal laufen, wobei ich den Reiz des Laufens auch am Wochenende nicht für mich entdeckt habe. Ich bin mit so viel guter Laune in das Wochenende reingegangen und dachte, okay, jetzt läufst du mal die erste Runde, aber Tino, Laufen und ich, wir wären keine guten Freunde.
Wann überkam es dich denn, also dieses doofe Gefühl, schon beim Schnürsenkelbinden oder erst als du vor die Haustür getreten bist und der Gegenwind dir um die Nase wehte, wann war denn der Punkt?
Der Gegenwind. Gegenwind und trotzdem Sonnenschein und ich schnaufte wie eine Dampflok und ich dachte, boah, es gibt aber auch schönere Sportarten.
Welche?
Radfahren beispielsweise.
Aber da war natürlich keine Luft bei dir auf dem Vorderreifen. Ne? Du musstest laufen gehen, weil das Rad natürlich noch nicht durch einen Frühjahrscheck war, oder?
So sieht's aus. Du bist schon wieder fleißig am Trainieren für London, richtig?
Hallo, London Calling, genau. 26. Ja. April, es ist nicht mehr so lange hin.
Wie oft läufst du jetzt?
5-mal habe ich jetzt die Woche. Derzeit so ein bisschen im Plan. Also das sind manchmal, wenn ich das mal jetzt mit nur versehen darf, das sind manchmal auch nur 8 oder 10 Kilometer. Ja, ich wusste, dass ich da eine Reaktion bei dir geradezu provoziere. Aber Marathon ist eben auch 42, weißt du? Das relativiert sich ja dann immer. Und aber jetzt am kommenden Sonntag, Jens, und da kannst du gleich den Kopf im Nacken geschlagen lassen, steht der erste wieder wirklich lange Lauf auf dem Programm. Da sind wir dann bei 30 am Sonntag. Deswegen stellt sich die Frage auch nie, ob ich nach Karlsruhe fahren kann. Nein, ich werde am Sonntag Vormittag 30 Kilometer laufen.
Du kannst doch ein schönes Läufchen rund um den Wildpark machen.
Habe ich vor Jahren auch schon gemacht. Ich habe auch mal im Wildpark, kann ich mich erinnern, ein Auswärtsspiel besetzt und bin dann in Karlsruhe laufen gewesen. Das mache ich ja eigentlich ganz gerne, auch bei den Auswärtsspielen immer mal die Stadt da so läuferisch zu erkunden.
Na super, klar. Mache ich auch demnächst.
Das haben wir nicht gemein, ich weiß, Jens, das haben wir nicht gemein.
Gut. Aber was wir gemein haben, ist die Freude über den Freitagabend. Das war wirklich ein schönes Fußballspiel, über das es jetzt nochmal ausführlich zu reden gilt. Klar, auch um die ganzen Entscheidungen. Aber insgesamt, glaube ich, auch um ein aktuell sehr, sehr gutes Dynamo-Gefühl.
Absolut. Also das war Freitagabend wirklich toll. Also da können wir alles andere weglassen, dann nehmen wir nur das Ergebnis, dann nehmen wir das Zustandekommen, dann nehmen wir diesen überzeugenden 3-1-Sieg und das hat sich einfach richtig, richtig gut angefühlt. Und da zitiere ich jetzt dich, Jens, das ist der perfekte Start ins Wochenende.
Werbung.
Dynamo live sehen, das geht in der Torwirtschaft. Hier werden alle Spiele der Sportgemeinschaft übertragen, egal ob Heim- oder Auswärtsspiele. Im Innenbereich läuft die Übertragung auf 2 Monitoren. Zusätzlich gibt es eine Leinwand im Biergarten. Und bei den Auswärtsspielen, also zum Beispiel am Sonntag in Karlsruhe, lohnt sich das Mitfiebern doppelt. Bei jeder Live-Übertragung könnt ihr mit etwas Glück ein handsigniertes Heimtrikot und weitere attraktive Preise gewinnen. Wie geht das Ganze? Ihr bestellt einen Radeberger, erhaltet einen Glückslos, hobelt das Ganze frei und mit etwas Glück gewinnt ihr direkt. Das Ganze wie immer mit unserem Partner Radeberger Pilsener. Deine Leidenschaft, unser Support. Dann starten wir. Freuen uns sehr für die Kollegen von Bild und MDR unterwegs. Patrick Franz ist in der Leitung. Patrick, guten Tag.
Guten Tag, Jens. Hi.
Männer, ich zehre noch davon, von diesem Wochenende, von diesem Wochenendauftakt, ich sag's ganz ehrlich, toller Freitagabend. Freitagabendspiele sowieso immer was Besonderes, in Dresden ganz speziell unter Flutlicht. Wenn du dann so ja mit dem Frühlingsgefühlen startest und es wirklich ein tolles Fußballspiel gibt und dann Dynamo noch gewinnt, boah, dann ist das Wochenende gemacht. Herrlich. Also mir ging's gut an diesen 2 Tagen. Wie geht's euch?
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich da vieles teilen kann, vor allem wenn es noch gegen den vorigen Tabellenzweiten Darmstadt ist, der bisher erst 2-mal verloren hatte. Also sprich, es nicht der Heimsieg war, den man jetzt am ehesten erwartet hat. Einfach wunderbar und ich glaube, befeuert die Frühlingsgefühle. Mhm. Und wir hoffen dann, dass der weitere Frühling auch für Dynamo genügend Sachen bereithält, die, sag ich mal, das nicht zu einem Kurzzeiterlebnis machen.
Frühlingserwachung hätte ich fast gesagt, aber erwacht ist ja Dynamo schon im Januar, aber es ist ja danach wieder ein bisschen schwierig geworden. Deswegen lassen wir es mal als Frühlingserwachung so zum am Ende Februar, aber so kann es ja weitergehen.
Und ich muss mal sagen, Kompliment an Florian Kohfeldt, der schon vor dem Spiel in Dresden was Tolles gesagt hat zur Atmosphäre bei Dynamo und das ja nach dem Spiel, unabhängig von unglücklichen Entscheidungen für sein Team, dann nochmal bestätigt hat, dass ihm dieser Fußballabend in Dresden sehr, sehr gut gefallen hat.
Ich habe das auch zur Mannschaft gesagt. Ich durfte jetzt in den fast 10 Jahren, die ich Profifußball mache, glaube ich, jedes Erstligastadion Deutschlands spielen und jetzt auch schon einige Zweitligastadien. Aber Dresden am Flutlichtabend ist schon Top 5 in Deutschland. Und dementsprechend freuen wir uns sehr auf dieses weitere emotionale Spiel.
Es war so, wie ich es mir erhofft habe, in diesem Stadion. Es ist ein wunderbarer Standort. Ich liebe es, hier zu spielen. Und ich glaube, das gilt für ganz viele Fußballer. Das war ein super toller Flutlichtabend.
Oh, ich würde sagen, Florian Kohfeldt, der Trainer vom SV Darmstadt, hat definitiv bei dem ein oder anderen Dynamo-Fan am Wochenende Bonuspunkte gesammelt.
Na, schon vorher, klar. Ja, ja. Du hast ja gesagt, Spiele Freitagabend in Dresden sind Top 5 in Deutschland. Und so hat es sich ja am Freitag auch angefühlt und hat danach gesagt, ich habe das ja alles gehört, ich war ja nicht im Stadion, aber habe ja alles gehört und medial aufgesaugt, dass ihm das Spiel am Freitag schon gefallen hat und dass, wenn man Fußball-Liebhaber ist, die erste Halbzeit auch ganz toll gewesen sein muss oder gewesen ist. Und das hat auch Marcel Schuhn gesagt, der Torwart von Darmstadt, also das war ein toller, toller Abend. Leider reden wir halt jetzt weniger über das Fußballspiel.
Doch, wir reden über das Fußballspiel. Also ich finde schon, das war viel
übers Fußballspiel. Mit seinen Begleiterscheinungen.
Sicherlich, aber ich finde, dieses Fußballspiel bleibt ein sehr gutes und ein herausragender Freitagabend. Das lasse ich mir auch von diesen Schiedsrichterentscheidungen, über die wir jetzt natürlich sprechen werden, nicht nehmen. Also was bleibt, ist eine Top-Leistung von Dynamo Dresden und was bleibt, ist das bislang beste Heimspiel der SGD oder gibt's wieder Worte?
Da bin ich total deiner Meinung und das, also alles, was wir jetzt dann rund um Schiedsrichter oder so diskutieren, hat mit dem anderen auch gar nichts zu tun. Da bin ich schon bei dir. Dynamo hat echt ein gutes Spiel gemacht, hat 3 Tore erzielt und die waren alle blitzsauber. Das hat die Mannschaft erst einmal diese Saison geschafft. Der nächste Gegner übrigens ist es, 3-3 gegen Karlsruhe war das Hinspiel. Und das waren diesmal 3 blitzsaubere Tore, die nichts mit dem Schiedsrichter oder sonst irgendwas zu tun haben und sie hatten Chancen für mehr. Und in Insofern hat das, ist das eine Dynamo und das andere ist halt das andere.
Schön, dass wir schon mal insofern drin haben. Lasst uns reinstarten, Patrick. Und dann würde ich sagen, okay, dann machen wir es heute so. Dann machen wir es jetzt nicht chronologisch, vielleicht später chronologisch, sondern sprechen über das Thema Schiedsrichter, weil Tino hat es ja jetzt schon so oft gemacht, dass das natürlich ein großes Thema ist und auch sein wird. Und deshalb fangen wir mit dem Schiedsrichter an. Es gab zu Wochenbeginn gab es einen Post von der Bundesliga, auf der offiziellen Bundesliga-Instagram-Seite. Bundesliga-Referees are the best. Ich glaube, da stimmt Florian Kohfeldt jetzt in diesen Tagen noch nicht ganz zu. Also Schiedsrichter war Lars Erbst am Freitagabend. Der hat bislang 24 Spiele bestritten in der zweiten Liga. Aber der kommt in dieser Saison sehr häufig und regelmäßig zum Einsatz, ist wirklich ein hoffnungsvolles Talent des DFB, weil das ja in Frage gestellt wird, wie kann man so einen Mann nach Dresden schicken? Also es ist jetzt keiner, den sie irgendwie aus dem Hut gezaubert haben und gesagt haben, du machst mal dein erstes oder zweites Spiel Dresden Freitagabend.
Ich wollte nur ergänzen, weil du ja den Post angesprochen hast, von der DFL und DFB. Da würde ich erstmal mich Florian Kohfeldt anschließen. Keine Polemik bitte bei dem Thema. Keine Polemik. Wir wollen mal. Aber ja, also das ist ja Tatsache schwierig, jetzt irgendwie Fakten von irgendwie Meinungen und irgendwie auch Emotionen zu trennen. Da fangen wir schon mit den 24 Einsätzen an, die Lars Erbst hatte, bevor er nach Dresden kam. Dann war ich am Freitagabend trotzdem nach dem Spiel irgendwie auf der Seite vom Darmstädter Torhüter, der gesagt hat, hey, es ist Crunchtime, Freitagabend, wir wissen alle, was hier passiert. Warum kommt da jemand, der erst 23 Spiele hat? Jetzt hast du es gerade auch richtig eingeordnet, 23 macht man, sind halt doch schon ein paar Spiele. Und es ist ein großes Talent, sonst hätte man ihn für dieses Spiel auch nicht eingesetzt. Also ich glaube, dem DFB zu unterstellen, irgendwen dahin geschickt zu haben, das stimmt halt irgendwie auch nicht. Also die werden sich schon was dabei gedacht haben. Vielleicht blickt man beim DFB inzwischen auch anders drauf, aber ein junger Mann kann sich auch nur entwickeln, wenn er eine Herausforderung hat, ne? Wenn er mal so ein Spiel hat, wo er sich beweisen muss. Und jetzt wissen alle Beteiligten halt mehr, ob Lars Erbst ein Mann für die nahe oder für die ferne Zukunft ist.
Also ich finde es jetzt ehrlich gesagt ein bisschen auch falsch, über die Schiedsrichteransetzung zu diskutieren, weil Lars Erbst ist 31. Wir haben ja hier in unserer Gegend mit Richard Hempel auch einen sehr, sehr guten Schiedsrichter, der noch jünger ist, der sogar aus meiner Sicht insgesamt bisher weniger als 23 Spiele hat. Müsste ich jetzt natürlich auch nachgucken, aber ich glaube, der hat, also wenn überhaupt, dann reden wir hier über ein, zwei Spiele mehr oder weniger. Und der bisher sowohl schon in Relegationsspielen an der Seitenlinie war, wie auch ganz wichtige Spiele wie das Eröffnungsspiel der zweiten Liga gepfiffen hat. Also ich finde, die Schiedsrichteransetzung darf man nicht per se, wenn es da von den Ansetzungsorten und der Herkunft des Schiedsrichters keine Auffälligkeiten gibt, hier nicht heranziehen. Das Spiel geht einfach unglücklich los mit der 7. Minute, wo es schon diese knifflige Situation gibt. Und da natürlich sich dann auch eine Folgegeschichte entwickelt, weil es einfach die, ja, eine sehr ähnliche und vergleichbare Situation dann kurz vor der Pause auf der anderen Seite gibt. Das ist halt für einen Schiedsrichter höchst unglücklich, wenn du zwei ähnliche Entscheidungen gerade auf beiden Seiten hast und dann entscheidest du zweimal unterschiedlich. In der 7. Minute, muss man aber ganz klar wissen, kann der Schiedsrichter ja noch gar nicht wissen, dass ihm das auf der anderen Seite noch passieren wird. Und in der 7. Minute einen Spieler mit glattrot runterzustellen, ist auch immer noch mal einen Tick schwieriger als eben später. Und dann kommt noch ein Fakt hinzu, wenn man sich den genauen Zweikampf von Keller mit Liedberg dort anschaut, sieht man ja, dass Liedberg Keller erst ganz schön hält. Und ich sag mal so, wenn Keller im ersten Moment, wo er gehalten wird, sich hinfallen lässt und relativ theatralisch zu Boden geht, hat er vielleicht sogar die Chance, dass er den Freistoß gepfiffen bekommt. Hm. Ich will jetzt nicht Thomas Keller da irgendwie sagen, dass der da nicht clever genug war für die Situation. Darum geht's gar nicht. Es zeigt einfach nur, wie schwierig die Situation ist. Ne? Und eines ist ganz klar, im letzten Moment rennt Liedberg Keller davon und dann hält er ihn auch ganz klar. Also ich glaube, über das Foul braucht man dann in der Entstehung am Ende nicht mehr diskutieren. Aber vorher ist eben auch ganz klar zu erkennen, dass Liedberg Keller auch hält. Und das Ding quasi im Endeffekt auch ein bisschen andersrum hätte ausgehen können, gegebenenfalls, wenn Keller sich, wie gesagt, anders verhält.
Eigentlich dann, wenn ich es so interpretiere, durch die Dynamo-Brille, durch die knallharte Dynamo-Brille, gelb für Liedberg und Freistoß Dynamo.
Das ist natürlich deswegen völlig falsch, weil wir ja wissen, dass die Szene weitergeht und so weiter. Aber das hätte Kofeld mit Sicherheit übrigens auch nicht besser gefunden.
Nee, definitiv nicht. Es sind 36 Einsätze für Richard Hempel. Den hören wir heute auch gleich nochmal. Das kann ich jetzt schon sagen. Ich habe kurz nachgeschaut. Also 7. Minute. Es ist wirklich noch in der Frühphase dieses Spiels. Das Spiel hatte gerade so versucht, sein Aroma zu entwickeln. Also der Kicker schreibt im Live-Ticker, nach Schuns Abschlag könnte Liedberg durchstarten, wird aber von Keller zu Boden gerissen. Da der Weg des Angreifers zum Tor noch weit gewesen wäre, gibt es in Anführungszeichen nur Gelb. Und Marco Fritz, Leiter Regelauslegung und Evaluation, sagt, beim Foulspiel von Thomas Keller an Isaac Liedberg hatte der Angreifer keine Ballkontrolle, zudem ist nicht auszuschließen, dass der Dresdner Torwart vor Liedberg an den Ball gekommen wäre.
Ich glaube, das ergänzt ja all das, was wir Freitagabend so in ersten Reaktionen schon gehört haben, unter anderem auch von Florian Kohfeldt.
Die erste Situation kann ich mich unter gewissen Umständen darauf einlassen, dass es nur eine gelbe Karte für Keller ist, wobei uns ständig und immer wieder von den Schiedsrichtern erzählt wird, dass ein Vergehen im Halten deutlich schlimmer ist als ein Vergehen mit dem Fuß. In der Aktion mit Isaac kann kein Feldspieler von Dynamo mehr eingreifen.
Ich glaube, die 7. Minute kann man so abhandeln, das kann und ist, glaube ich, gut, dass das gelb war. Ich glaube, der Knackpunkt ist dann die Szene kurz vor der Halbzeit, wo es dann rot für Darmstadt gibt.
Bin ich bei dir und ich möchte mir nicht ausmalen, das habe ich auch in der 7. Minute, also ich hatte schon mal kurz gezuckt, ich möchte mir nicht ausmalen, Dynamo Dresden zu 10 und ohne einen der wichtigsten Spieler, ohne Thomas Keller, ohne den Abwehrchef. Und ich dachte mir eh schon, oh Thomas, jetzt musst du natürlich aufpassen gegen Liedberg, gegen diese offensiv starken Spieler, da darfst du ja nichts mehr leisten, weil das war ja nun orange eigentlich die gelbe Karte.
Es war auf jeden Fall ein Riesenglücksmoment, das muss man so festhalten und wir müssen einfach festhalten auch, dass es egal wie viel VAR wir haben, diese hundertprozentige Gerechtigkeit im Fußball, das lernen wir ja die ganzen letzten Jahre, nie geben wird. Weil du einfach in diesen Situationen immer neu diskutieren kannst. Wir hatten es in Bielefeld mit dem Platzverweis und der Frage, ob das damals eine direkte Torchance für Stefan Kutschke war. Da gab es auch viele Diskussionen drum. Wir sehen es dann auch an der zweiten Szene, da will ich nochmal ganz kurz drauf gehen. Für mich ist es tatsächlich so, dass der Ball von Bob Zien dann sehr weit nach außen vorgelegt wird und er tatsächlich noch weniger die Chance hat, den nochmal zwingend zu erlaufen vom Torwart. Man kann aber, wenn man nach der Ballkontrolle geht, und das ist ja das Verrückte, wenn es wirklich auf die Ballkontrolle ankommt und den Schiedsrichterkreisen so ausgelegt wird, hatte Bob Zien natürlich eigentlich mehr Ballkontrolle, bis er regelwidrig gestoppt wird. Und dann kann man noch zweite Sache mit einbeziehen, gab es zumindest manche, die das gesagt haben, Pfeiffer geht eher ein Stück weit mit der offenen Sohle hin, trifft ihn am Fuß, Keller zieht ihn nur um. Also da gibt es ganz viele Facetten, wonach man das bewerten kann und die Bewertung dessen ist über die letzten Jahre, wenn wir ehrlich sind, gerade aufgrund der Auflösung der TV-Bilder immer noch schwieriger und kniffliger geworden. Also das ist so mein Ergebnis. Das heißt, ich kann jeden Darmstädter verstehen, der mit der Regelauslegung so unzufrieden ist. Sage aber auch nochmal, Dynamos Sieg und die zwei Tore, die danach kamen, die wirkten für mich jetzt nicht wie die Verschleißerscheinungen, dass sie nur 10 Mann gewesen wären. Also man muss ganz klar sagen, da hätte sich ein Darmstädter Spieler als Beispiel verletzt und wäre 1-2 Minuten am Seitenrand gewesen, hätten innerhalb dieser 2 Minuten auch, sage ich jetzt mal so, 2 Tore fallen können. Das müssen wir nochmal ganz klar festhalten. Also es ist nicht der endgültige Grund für mich der Niederlage.
Dann hast du sie schon angesprochen, die Situation kurz vor der Halbzeitpause, 40., 41. Minute, das Foulspiel von Patrick Pfeiffer. Ich zitiere wieder Marco Fritz im Kicker. Beim Foulspiel von Patrick Pfeiffer an Ben Bob Zien hatte der Stürmer die Ballkontrolle. Und auch wenn er nicht in einer ganz zentralen Position war, hätte er ohne das Foul innerhalb kürzester Zeit aus aussichtsreicher Position abschließen können. Deshalb war es für uns nachvollziehbar, dass der Schiedsrichter in diesen beiden Situationen unterschiedliche persönliche Strafen ausgesprochen hat. Jetzt sagen viele, das habe ich auch schon zur Halbzeit wahrgenommen, entweder geht das Spiel 10-10 weiter oder 11-11, also mit jeweils 11 Spielern bei beiden Mannschaften oder mit 10 Spielern. Und man muss auch sagen, Lars Erbst nestelt ja erst an der Brusttasche. Und wir wissen alle, in der Brusttasche ist nicht die rote Karte. Das haben wir dann auch mitbekommen. Sondern die ist woanders. Die ist hinten am Hinterteil. Und er muss, und jetzt ist die Frage, von wem er den Hinweis bekommen hat, vom Schiedsrichterassistenten. Es war nicht der Kölner Keller, denn der greift da erstmal gar nicht ein. Der greift dann später ein. Wenn, dann war es der vierter offizielle Sarter, der schon ein gehobenes Maß an Zweitliga-Erfahrung hat, 70 Spiele, dass der vielleicht gesagt hat, aber der ist ja noch weiter entfernt. Der ist ja irgendwo an der Mittellinie. Also wenn, dann glaube ich eher auf den Hinweis Schiedsrichterassistent, ohne es jetzt genau zu wissen. Und du siehst ja auch nochmal, wenn du es dir genau anguckst, also er nestelt erst an der Brusttasche, kriegt dann wahrscheinlich den Hinweis und dann macht er erstmal Freistoßspray. Und dann sagt er, okay, Entscheidung gefällt, ich gebe rot. Und dann hast du immer noch die Möglichkeit, als Videoassistent zu sagen, überprüf das nochmal. Ist es vielleicht zu hart? Hin und her. Machen sie nicht, weil du da dann offenbar wirklich auch rot geben kannst.
Na, das sind halt ganz viele Nuancen. Wenn man mit dem letzten Anfang, du kannst rot geben, das steht außer Frage. Und ich glaube, das bezweifelt auch keiner. Und du kannst aber auch gelb geben. Ich glaube, was die Trainer, und fangen wir mit denen mal an, was die Trainer am meisten aufregt danach, und da ist es egal, ob sie Kohfeldt oder Stamm heißen, ist diese ungleiche Linie. Trainer wollen eine Linie haben. Sie wollen wissen, okay, wenn das in der 7. Minute gelb ist, muss das, und da waren sich Kohfeldt und Stamm ja offenbar einig, auch in der 40. Minute gelb sein. Das ist der Punkt. Das spricht auch Thomas Stamm mit Rückblick auf die vergangenen Wochen an, wo er sagt, ihm fehlt diese klare Linie, die ein Schiedsrichter in einem Spiel haben soll.
Dann gibt es die zweite Situation von Paddy Pfeiffer, der eine gezielte Aktion zum Ball hat, den Gegner trifft, keine Frage, dementsprechend faul, wo zwei Spieler von uns unmittelbar in der Nähe sind zwischen Ball und Tor mit Akiyama und Maglica eingreifen können. In der Situation dann auf Rot zu entscheiden, ist sowohl im Kontext als auch im eigentlichen Sinne der Situation eine bodenlose Frechheit. Und dementsprechend ist es so, dass ich Dynamo herzlich gratuliere und trotzdem leider sagen muss, heute hat für mich der Schiedsrichter dieses Spiel gegen uns entschieden.
Da geht es am Ende des Tages um eine Linie, die fehlt mir oft, heute auch, letzte Woche auch. Wir haben letzte Woche nur über eine Elfmetersituation gesprochen, aber nicht über die an Thomas Keller, die noch ein klarer Elfmeter hätte sein können bei einer Standardsituation. Und da geht es um eine gute Abwägung, was die Linie anbelangt. Und ja, das ist das, wo wir uns meiner Meinung nach als Trainer am meisten aufregen und kann den Unmut und die Aufregung komplett verstehen.
Und jetzt kommen wir zu den ganzen Ungereimtheiten, die ich da am Freitagabend auch beobachtet habe und was die Diskussion jetzt eben anheizt. Du sagst, ne, er nestelt erst an der Gelbtasche. Wer war denn dann der Einflüsterer, der ihm gesagt hat, du Lars, denk nochmal drüber nach, oder Lars, das ist klar rot. Da kommen ja nur zwei in Frage, also drei, seine beiden Assistenten und der vierte Mann, also seine drei Assistenten. Und die Kollegen von Sky haben am Freitagabend gesagt, sie hätten die Info, der vierte Offizielle hätte das gesagt.
Also Sarter.
Daraufhin sagt Kohfeldt, das ist ja interessant, der vierte Offizielle, also Sarter, sagt mir das ganze Spiel, er war es auf keinen Fall, er hat damit nichts zu tun. Und damit wird diese ganze Debatte natürlich geschürt. Ich glaube, es würde am meisten helfen, wenn Lars Erbst sich zur Sache mal einlässt. Muss er nicht, würde aber helfen. Und wir haben letzte Woche schon so herrlich emotional über diesen Elfmeter oder Nicht-Elfmeter beim Foul oder Nicht-Foul von Rossipal geredet. Man weiß halt, und das ist echt so der Punkt, der mich umtreibt, was ist denn nun gehauen und gestochen und wie ist denn der richtige Ablauf und wie sieht's denn der DFB? Ich lege ja ein Stück weit Marco Fritz das auch als taktische Aussage aus. Natürlich kann der seinen Schiedsrichter in der Öffentlichkeit jetzt nicht verbrennen. Der kann nicht sagen, Lars Erbst hat eine klare Fehlentscheidung getroffen.
Obwohl, also das haben sie auch schon gemacht. Die haben das auch schon gemacht, das muss man sagen.
Da muss er aber glasklar.
Genau.
Da waren sich aber alle einig, dass es super glasklar ist. Jetzt haben wir ja selber schon festgestellt, natürlich kann das rot sein. Aber im Zusammenspiel, man kann diese Szenen nicht getrennt voneinander sehen. Man muss immer 7. und 40. Minute, und das ist auch der Punkt, der Kohfeldt und Schuhen und so weiter und Darmstadt einfach so megamäßig anpiept. Diese vermeintliche Ungleichbehandlung.
Aber ich würde eins sagen, du musst ja beide Situationen trotzdem unabhängig voneinander beurteilen. Du sagst doch nicht mal, ich erinnere mich jetzt an die 7. Minute, da war das und das. Die 7. Minute.
Na doch, Linie.
Ja.
Aber ich bin bei dir. Wenn Lars Erbst sagt, ich habe eine Linie und für mich war die 7. Minute eine klare gelbe Karte und die 40. war irgendwas zwischen Gelb und Rot. Ich habe drüber nachgedacht und mich für Rot entschieden. Ich glaube, dann müssen wir es alle so hinnehmen, inklusive halt Florian Kohfeldt. Und ich glaube, dann der wird es dann auch so hinnehmen. Es wirkt halt maximal unglücklich und machen wir uns nichts vor, die Masse der Aussagen stammt vom Freitagabend, so 10 bis 20 Minuten nach Schlusspfiff, da wo die Emotionen natürlich auch noch da waren. Wenn man das ein bisschen rückblickend, ein bisschen sachlich anguckt, kriegt man vielleicht auch eine Sachebene rein. Aber was uns Fußballfans ja alle umtreibt. Wir begreifen nicht, wie kommt das zustande, wie kommt er zu dem Urteil. Jetzt kommt Marco Fritz mit Ballkontrolle und Florian Kohfeldt sagt, ziehen ist schlimmer als unten mit dem Fuß rumnesteln. Das sind doch alles Nuancen, die uns als breite Allgemeinheit so noch gar nicht klar waren, was da eigentlich alles in die Bewertung mit reinspielt.
Da will ich noch mal ganz kurz sagen, erstmal der DFB hat sich in der Vergangenheit definitiv anders geäußert. Das haben wir bei Energie Cottbus gegen Waldhof Mannheim gesehen. Da gab es ein Beweisbild, dass der Ball hinter der Linie war. Da hat der DFB dann auch ganz klar proaktiv, also mehr oder weniger proaktiv, da wurde er nicht, sag ich mal, tagelang angeschoben, sondern sehr schnell hat er ein Interview gegeben, der Schiedsrichterverantwortliche hat gesagt, das ist eine glasklare Fehlentscheidung. Und ich glaube auch, dass das in der dritten Liga so ein Punkt war, wo man jetzt in der dritten Liga überlegt hat, nochmal technische Hilfsmittel anzuwenden. Jetzt kommen wir zurück und da sind wir beim Punkt, wir haben den Fußball in den letzten Jahren immer komplizierter gemacht, finde ich. Erstens auch, wie die Regeln sind. Also ich glaube, wir brauchen eine Vereinfachung des Regelwerks. Das größte Problem sehen wir beim Handspiel, wenn wir ehrlich sind. Aber auch Thema letzter Mann. Wir sehen beim letzten Mann mittlerweile eben diese Auslegungen anhand von Spielkontrolle, wie auch immer. Dann müsste eine klare Vorgabe geben, Foulspiel als letzter Mann ist rot, Punkt. Dann müssen wir aber auch bereit sein, mehr rote Karten hinzunehmen. Und der andere Aspekt, den ich sagen will, ist, und das sehe ich auch so bei den Abseitssituationen, heutzutage, wenn jemand mit dem Oberschenkel oder mit dem Knie, weil er gerade in vollem Lauf ist, im Abseits steht, wird das dann über die entsprechenden Hilfsmittel alles als Abseits gewertet, wo wir definitiv vor 20 Jahren immer gesagt haben, das ist gleiche Höhe und der wird den Ball eh nicht mit dem Oberschenkel reinmachen, sondern mit dem Fuß und der Fuß, der ist quasi noch hinter der Linie. Also für mich sind da ganz viele Sachen dabei, wo man das Regelwerk so kompliziert aufgeblasen hat und jetzt kommt's noch weiter. Zwischen zweiter und dritter Liga nochmal ein Hilfsmittelunterschied. Im DFB-Pokal gibt's ja in den ersten Runden keinen Videobeweis, aber dann ab dem Achtelfinale. Also da gibt's doch so viele Sachen, wo man das wirklich auch den Fans so schwierig macht, überhaupt noch durchzusehen und mitzureden. Ich bin da für eine Verschlankung, für eine Vereinfachung, sodass man wieder es klarer und einfacher macht, wie Dinge bewertet werden und dann kommt man auch übrigens nicht zu einer klaren Gerechtigkeit, das will ich nochmal sagen, aber man kommt zumindest zu einer einfacheren Diskussion und setzt sich aus meiner Sicht nicht noch zusätzlichen, ich sag mal, Nebelkerzen aus.
Und wie machst du die Verschlankung? Also schaffst du einen VAR-Anteilen ab oder was machst du dann? Gibst du den Schiedsrichtern auf dem Feld dann wieder mehr Kompetenz? Denn eins muss man ja auch sagen, wenn sie sich in der siebten Minute, wenn das dann eine rote Karte gewesen wäre, hätte ja der VAR auch eingreifen können und sagen können, du, denk nochmal drüber nach, Keller, letzter Mann, Zuppelter, ist das nicht mehr als gelb?
Jens, das wäre wohl Tatsache möglich. Also sowohl nach der Entscheidung gelb für Keller als auch rot für Pfeiffer hätte der Keller sich melden können. Und dann müssen wir aber irgendwie ja sagen, okay, hat er sich zweimal nicht gemeldet, scheint schon vertretbar zu sein, jede Entscheidung, ne?
Ja, das ist der Punkt. Also es geht darum, glasklare Fehlentscheidungen sollen vom VAR im Endeffekt nur korrigiert werden. Und wir haben es aber auch schon erlebt in der Geschichte des VAR, da brauchen wir ja nur ans EM-Viertelfinale Deutschland-Spanien denken, dass bei glasklaren Fehlentscheidungen der VAR trotzdem schon geschwiegen hat. Also da sind wir an Grenzen angelangt. Ich will nur kurz dazu sagen, das wird in Zukunft nicht einfacher, weil ich heute ja gelesen habe, dass die FIFA vorsieht, in Zukunft Eckbälle zu überprüfen bei der Weltmeisterschaft. Das heißt, wenn das wirklich enge Entscheidungen sind, gibt es einen Eckball oder nicht. Es heißt jetzt, es wird sehr schnell gehen. Aber ich bin gespannt, ob wir dann im WM-Finale in der 105. Minute, solange wie die Spiele heute gehen, wie lange wir dann einen Eckball checken und wie lange wir dann möglicherweise nochmal checken, ob bei der letzten Ecke irgendwie jemanden irgendwie gehalten hat. Also die Diskussion ist halt immer komplizierter geworden. In anderen Sportarten wird es übrigens auch damit gelöst, dass jeder Verein oder jede Mannschaft quasi zweimal den Videobeweis im Spiel anfordern kann. Das wäre eine andere, komplett andere Variante, den Videobeweis zu reformieren. Ich will jetzt auch nicht das ganz große Fass aufmachen, aber man muss ja grundsätzlich sehen, was so eine Diskussion, wie so eine Diskussion dann endet, wenn es halt so angelegt ist wie bisher.
Ja, Patrick, aber am Ende entscheiden ja immer Menschen. Also selbst wenn Florian Kohfeldt am Freitagabend die Challenge genommen hätte und gesagt hätte, pass mal auf, Schiedsrichter, guck's dir nochmal an. Erbst guckt sich's an und sagt, ja, für mich bleibt das eine rote Karte. Dann dann würde Kohfeldt es trotzdem nicht verstehen. Aber klar, er hätte zumindest das Gefühl, der Schiri hat nicht aus so einer ersten Emotion oder Reaktion gehandelt, sondern er hat es sich nochmal in Ruhe angeguckt. Ja. Aber ich glaube, der springende Punkt ist, am Ende treffen Menschen die Entscheidung an der Pfeife genauso wie vorm Tor, wenn sie einen Elfmeter verschießen. Bleibt ein Fehlersport, ne? Und wenn alle alles richtig machen, glaube ich, endet es 0-0.
Kickernote auf jeden Fall 5 für den Kollegen Lars Erbst, eben wegen der nicht deutlichen Linie beim Spiel am Freitagabend.
Weißt du, was mich interessiert? Mich würde halt interessieren, welche Note kriegt er jetzt von seinem DFB-Beobachter? Also wie schätzt der das ein? Sagt er auch, du Lars, da wollen wir mal ganz ehrlich sein, das war keine klare Linie. Oder Lars, das hast du aber sehr souverän gelöst. Du hast dich nicht leiten lassen von der 7. Minute und hast gesagt, du musst jetzt alles gleich, sondern du hast differenziert bewertet. Du, keine Ahnung. Ich meine, und jetzt sind wir dann bei dem dritten Punkt, bei der gelb-roten Karte für Jakob Lemmer.
Konzessionsentscheidung.
Wo es ja dann heißt, jetzt wollte er es wieder gut machen, eine Konzessionsentscheidung. Das wird jetzt ein bisschen auf kleiner Flamme diskutiert, aber ist ja in dem ganzen Pott Freitagabend auch mit drin. Das ist eigentlich jetzt keine klare gelb-rote Karte war. Aber da könnt ihr mal sagen, ihr wart dabei, ihr habt es gesehen, ob das am Ende, es ist ja manchmal auch so eine Gefühlssache, der hat doch gerade gelb gesehen, jetzt macht er wieder sowas Dämliches, jetzt stellt man ihn einfach schon runter, weil er nicht gelernt hat aus der Szene gerade davor.
Wahrscheinlich war ja wirklich innerhalb weniger Sekunden, kann man ja fast sagen, also innerhalb von 2-3 Minuten handelt sich Jakob Lemmer da zweimal gelb ein. Das fand ich ja auch schon relativ hart, diese gelben Karten, aber im Kontext dann mit der sehr harten roten Karte für Luca Pfeiffer ergibt es dann einen Sinn. Und ich bin dabei, jeder Schiedsrichter würde sagen, sowas gibt's nicht, was du dir da wieder ausdenkst. Aber ich bin trotzdem, wie hat Tino Meyer gerade so schön gesagt, es sind ja Menschen. Und da spielt das Thema Konzessionsentscheidung im Unterbewusstsein, ganz hinten im Unterbewusstsein, schon eine kleine Rolle. Ich sag mal, wenn es 11-11 gewesen wäre, wäre der nie runtergegangen, der Jakob Lemmer. So geht er runter und es ist dann eben gelb-rot.
Ja, er macht es ja nicht mit Absicht und dann ist es immer einfach zu sagen, die zweite bleibt einen Tick passiver, wenn er passiver bleibt in dem Moment und aus gut 16 Metern nach einem guten 2 gegen 1 oder 1 gegen 2 kommt der Spieler dann zum Abschluss, dann sagst du, warum verteidigst du nicht aktiver? Solche Situationen wird es immer wieder geben. Ja, da wird der Jakob daraus lernen und wird die Fehler in Anführungsschlusszeichen nicht mehr machen. Auf der anderen Seite geht es viel um Aktivität, dann da zu blocken, zu verteidigen. Es waren zwei da, es ist nicht nur Lemmy, es ist eine 1-gegen-2 Situation für uns und die müssen wir einfach dann am Ende des Tages besser lösen.
Nee, ich sag bei der gelb-roten Karte, dass Jakob Lemmer in dem Moment einfach ein Stück weit vorsichtig sein muss, weil er eigentlich wissen muss, dass Thomas Stamm ihn ja jetzt bald auswechseln wird. Und das Wichtigste für ihn in der Situation ist eigentlich erstmal nicht runter zu fliegen. Mhm. So in der Logik. Mhm. Und andererseits muss man trotzdem nochmal sagen, denkt Jakob Lemmer natürlich auch in dem Moment, Mist, wenn ich den zum Abschluss kommen lasse, mhm, ist ja nämlich sehr nah am Tor, dann kriegen wir vielleicht eins, ne? Und sprich, ein 2-1 hätte trotzdem ohne Nervosität bedeutet, auch wenn du dann in Überzahl noch bist. Und da haben wir auch schon alles erlebt, dass auch ein Team in Unterzahl noch beim Standard ein Tor macht. So, also deswegen, auch dort ist so eine richtig schwierige Sache. Es geht alles in Sekundenschnelle. Ich glaube, insgesamt kriegst du dafür nicht immer gelb-rot. Aber du kriegst es eben in so einem Spiel bei der Gemengelage wahrscheinlich dann einfach schon. Und ich sag, insgesamt muss jeder Trainer natürlich, und erstmal die Emotionen kann ich vollkommen verstehen, das gehört auch zum Fußball dazu, das muss auch der Schiedsrichter am Ende wegstecken können. Wichtig ist dann, solange es natürlich ohne gewisse Ebene nicht überschreitet, ne? Aber ich finde, dann am Ende muss man einfach wirklich das Spiel betrachten und insgesamt halt einfach sagen, was von Darmstadt dann beim 10-10 kam. Und das ist ja das Wichtige. Muss man dann einfach sagen, war insgesamt der Dynamo-Sieg verdient. Und dann muss man das einfach auch so am Ende betrachten und abhaken. Und ich glaube auch, dass Patrick Pfeiffer übrigens nicht lange gesperrt wird. Der wird wahrscheinlich ein Spiel bekommen, weil er ja in dem Spiel schon rausgegangen ist, frühzeitig. Das wird ja mit angerechnet. Dann kriegt er noch ein Spiel und dann steht er auch wieder zur Verfügung. Insofern ist der Folgeeffekt für Darmstadt auf jeden Fall begrenzt.
Mensch, sagt doch mal jemand anderes insofern. Tino freut sich. Noch zwei Sachen in Sachen Schiedsrichter. Das hat auch für Gesprächsstoff gesorgt, vor allen Dingen bei denen, die im Stadion waren. Marseiler sieht kurz nach der gelb-roten Karte von Lemmer gelb. Und da dachten viele, Mensch, der hatte doch schon gelb gesehen in der ersten Halbzeit. Hat er aber nicht. Das war angezeigt worden, die gelbe Karte. Auch im Ticker, beim Kicker war es mit drin. Das hatten mir einige geschickt. Aber der hatte nicht gelb gesehen. Also das war dann offenbar obsolet. Hat wirklich für viel Verwirrung gesorgt. Und auf einmal, magische Hand, war dann in den Tickern auch die gelbe Karte verschwunden. Die gab's dann nicht mehr, die in der ersten Halbzeit. Die in der zweiten Halbzeit schon, aber die in der ersten Halbzeit gab's dann auf einmal nicht mehr. Weil ich hatte das auch deutlich, war da nämlich gerade drin, dachte, Mensch, der Kollege Marsaler müsste jetzt eigentlich auch frühzeitig duschen gehen. Das war dann quasi Geschichte.
Jens, dazu zu dem Marsaler passt meine Anekdote vom Freitag. Ich hatte ja so ein Stück weit dann doch Bürodienst und bearbeitet die Statistik, die deutsche Presseagentur rumschickt. Und da sind ja auch gelbe Karten aufgelistet. Und da steht zweimal Marsaler drin. Und da denke ich, die haben sich einfach vertippt und lösche den zweiten raus, den Namen. Aber jetzt, wo du die Geschichte erzählst, also ich habe jetzt gerade noch mal nachgesehen in der dpa-Statistik vom Freitagabend bei gelbe Karten, sieht Marsaler erst die vierte gelbe, dann ist ein Komma, dann steht nochmal Marsaler und da hat er die fünfte gelbe gesehen. Das ist die offizielle Statistik, die Freitag noch an die Presse rausging. Das ist ja lustig.
Ja.
Klärt sich's jetzt auch nochmal auf. Danke, Jens. Und jetzt hast du noch ein zweites Thema.
Als hätte es eine Spielwiederholung gegeben, wenn Dynamo nicht gewonnen hätte. Zumindest laut dpa-Spielbericht.
Nee.
Egal. Das ist natürlich aus Online-Zeitalter, muss man mal ganz klar sagen. Ich habe ja auch schon Spieler oder viele Spiele für den MDR live getickert, dass du natürlich auch in diesen Live-Ticker-Sachen unglaublich schnell sein musst. Und dass solche Fehler dann immer ärgerlich sind und gerade wenn du dann nochmal weit zurück musst. Ich meine, man kann heute alles ausbessern, aber das ist unglaublich schwierig, muss man auch die Kollegen da nochmal ein bisschen...
Es ist ja angezeigt worden, also genau. Überhaupt nicht Kollegen, genau. Weil es ist auf der Anzeigetafel auch angezeigt worden, also dass Marsaler gelb und deshalb hatten alle auch viel damit gerechnet, wieso spielt denn der jetzt weiter, der hat doch in der ersten Halbzeit schon mal gelb gesehen. So, und da gab es dann in der ersten Halbzeit keine gelbe Karte. Die Kollegen haben das genauso übernommen, ich hatte mir ja auch die gelbe Karte notiert, das ist dann für mich Gesetz gewesen. Zweite Sache noch, wir hatten es in der letzten Woche, was passiert denn, wenn die Verbindung zum Kölner Keller ausfällt, wenn es irgendwie Probleme gibt, wenn das WLAN zusammenbricht und wenn die Verbindung zur Außenwelt nicht mehr funktioniert. Also ganz wichtig für die Schiedsrichter, zum Kölner Keller. Habe ich Richard Hempel angeschrieben. Wisst ihr, was passiert? Was dann?
Mein Gefühl wäre, so kenne ich es zumindest aus anderen Sportarten, muss ich jetzt sagen, mir würde speziell das Eishockey einfallen, wo ich weiß, was passiert. Im Normalfall wird das Spiel einfach vom Schiedsrichter vor Ort geführt und der Videobeweis fällt weg.
Schlau.
Wäre jetzt mein Tipp auch. Wir würden einfach weitermachen, als gäbe es gar keinen Kölner Keller.
Ja, Mann, Richard rein.
Hey, ihr zwei. Ich wollte kurz Bezug nehmen auf euer Thema des Headset-Ausfalls in Hannover vor 2 Wochen und wollte euch da eine kleine Aufklärung geben. Und zwar ist es so, dass wir glücklicherweise so einen Headset-Ausfall wirklich sehr selten haben und da kann man wirklich sagen, der Technik kann man schon vertrauen und gleichzeitig ist es auch so mit dem VR-Input, sei es jetzt mit dem Bildschirm an der Seitenlinie oder generell dem Ton. Es ist erstmal so, wir haben relativ viele Backups, ihr habt es ja gesehen, dass relativ schnell das Bolero, so nennt man diese ja, kleinen Festplatten, die wir da am Arm tragen, relativ schnell ausgetauscht werden konnte. Das heißt, wir haben da immer Ersatz dabei. Da wird uns auch immer gut geholfen. Und dann wird das von außen gesteuert, dass da dann wieder alles reibungslos funktioniert. Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert, wenn irgendwas ausfällt, gerade was mit dem VR zu tun hat. Und da ist es tatsächlich ganz einfach. Also wenn die Technik, sagen wir jetzt mal, im Worst Case komplett ausfallen sollte, dann ist es tatsächlich so, wie wir es gewohnt sind, von der dritten Liga oder auch allen liegen unten drunter, dann pfeifen wir eben so, wie wir es vorher auch getan haben. Und das eben nur ohne VR. Das ist tatsächlich auch in den Statuten so festgehalten, dass es dann eben ganz normal weitergeht. Also dass das Spiel dann nicht abgebrochen wird oder extrem unterbrochen natürlich. Aber jetzt kommt es tatsächlich nicht zum Abbruch. Das heißt, sollte die Technik in den ganz seltensten Fällen komplett ausfallen, dann pfeifen wir so wie früher. Also ohne VR. Ich hoffe, das konnte euch helfen. Und jetzt könnt ihr weiter fachsimpeln. In diesem Sinne, viel Freude. Ciao, ciao.
Sollte man dann vielleicht immer ich sag ja mal so, wenn man sagt, okay, ach Mensch, heute haben wir wieder kein WLAN, wieder keine Verbindung in den Kölner Keller. Na, aber das war doch beim letzten Spiel schon. Ja, wir konnten das bislang noch nicht beheben. Die Telekom.
Du Jens, wir kennen das ja alle aus unserem Alltag. Das zeigt 4 Balken an, aber ich verstehe nichts. Ich habe einfach keinen Kontakt. Das zeigt doch 4 Balken an. Dann hält er sein Headset noch so in den Himmel um näher am Satelliten zu sein und sagt, ich höre nichts.
Man könnte ja den Kölner Keller auch noch ein bisschen verlegen. Ich glaube, wir haben viele Orte in Deutschland, wo der Empfang sehr, sehr schlecht ist.
Es wird bald der Frankfurter Keller oder der Frankfurter Büroraum. Ich weiß nicht, wie das dann genannt wird. Es zieht ja in den Campus auf das neue DFB-Gelände. Also von daher, glaube ich, nächste Saison ist es dann schon so. Schade, dass man den Begriff Kölner Keller da nicht mehr bringen kann.
Nicht, dass die Hackerangriffe zunehmen.
Werbung. Was macht Dynamo Dresden aus? Tradition, Leidenschaft und die besten Fans der Welt. Radeberger Pilsener und Dynamo Dresden. Zwei starke Partner, die zusammengehören. Seit Jahren an der Seite der SGD. Für unvergessliche Gänsehautmomente im Rudolf-Habig-Stadion. Denn Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Unser Bier für die besten Fans. Radeberger Pilsener. Weiter mit der Folge.
Jetzt haben wir fast eine halbe Stunde über den Schiedsrichter geredet. Fast eine halbe Stunde und noch nicht mal über das Spiel. Da werden wieder manche so, Mensch, ihr seid über Dynamo, die haben doch gewonnen und so. Und ich kann euch eins sagen, den Doppelschlag zum Ende der ersten Halbzeit haben ja einige berichtet. Die haben manche gar nicht mitbekommen, weil viele gehen kurz vor der Halbzeitpause, weil sie denken, sie sind schlau wie Schlumpf, erstmal auf die sanitären Einrichtungen und holen sich danach eine Bratwurst und ein Kaltgetränk. Das ist natürlich dann bitter. Also die haben das 1-0 in der sanitären Einrichtung, also als sie sich Porzellan angeguckt haben, gehört. Und das 2-0 haben sie dann gehört, als die Bratwurst mit Senf bestrichen wurde. Herzlichen Glückwunsch.
Und dann kamen sie zurück auf die Tribüne oder in den K-Block und haben sich erzählen lassen, was da eigentlich die letzten 10 Minuten so passierte. Bei Bratwurst und Bier, ja.
Vincent Fermé mit dem Kopf zur Stelle! Jawohl! 1-0 für die Sportgemeinschaft! Der Kessel explodiert das erste Mal! Kurz vor der Halbzeitpause gehen die Schwarz-Gelben in Führung! Nächste Möglichkeit. Dynamo, Hauptmann, komm, bring die Flanke, Fermé, nächste Möglichkeit. Tor! Wieder Fermé! Oh, das gibt's doch gar nicht. Die erlegen den SV Darmstadt hier innerhalb von knapp 2 Minuten. Beim Boxen würde man sagen, Darmstadt hängt in den Seilen. Meine Güte, ist das gut. Das ist der Freitagabend in Dresden.
Verrücktes Finale, oder?
Verrückte Schlussphase dieser ersten Halbzeit. Also natürlich bedingt durch die rote Karte. Aber da bin ich bei Thomas Stamm. Dann schaltet die Mannschaft mal ganz schnell auf Speedboat-Modus und vom dritten in den vierten Gang. Und nutzt die Gunst der Stunde. Das war auch stark, das war auch schön vorbereitet. Und natürlich, Vince Vermé, das tut ihm gut, seine ersten Treffer in diesem Jahr. Es hat einfach brutal viel Spaß gemacht, diese Schlussphase zu erleben.
Ja, also ich muss ganz klar sagen, dass es für mich halt zwei ganz klare Gewinner bei Dynamo auch in dem Spiel gibt, weil ich fand Ben Bobzin, das war einfach richtig stark, was er da gebracht hat. Oh, seine Flanke dann auf Vermé beim 1-0. Das war wunderbar, die war butterweich, genauso wie sie kommen muss. Seine Triplings vor, im Endeffekt hilft ja auch seine Schnelligkeit erstmal, warum dann es zu dieser roten Karte gegen Pfeiffer kommt. Und dann hat er noch seine Füße im Spiel beim 3-0, wo sein Abschluss wohl nicht optimal ist, aber immerhin so, dass sie ihn Schuhen prallen lassen muss und dann der Ferner abstauben kann. Also Bobzin mit seinem ersten richtig, richtig guten Spiel für Dynamo und dann natürlich Vermé. Das hast du ja schon angesprochen, mit dieser Eiseskälte, wie er diese beiden Tore macht und vor allem für mich nochmal entscheidend, der zweite, der war ja gar nicht so einfach zu nehmen. Der sieht einfach aus, aber ist es überhaupt nicht, weil der Ball halt von Haupe gut kommt, aber trotzdem im Endeffekt ja erstmal aus der Luft genommen werden muss und den nimmt er einfach perfekt und haut ihn auch genau so ins Eck, dass da Schuhen dann immer mehr reagieren kann.
Wie feiert ein Niederländer einen Doppelpack?
Boah, gleich auf jeden Fall ein Bier. Das gönne ich mir.
Nur eins?
Ja, nur eins. Also auf jeden Fall hier in der Kabine eins. Und sonst ja Freitagabend. Ich hoffe, entspannter Tag auf jeden Fall mindestens frei. Wahrscheinlich sogar zwei. Und damit die Familie einfach mal das genießen, dass wir das nach dieser letzten schwierigen Woche und ja, schwere Gegner, dass wir dann endlich mal so ein Dreier wiederholen und dann zu Hause. Fühlt sich einfach geil an.
Warst du dein schnellster Doppelpack?
Ja, glaube ich schon, ja.
Nimm uns mal mit in diese wilde Schlussphase der ersten Halbzeit. Wir müssen nicht drum rumreden. Das erste Tor in diesem Jahr. Für dich tut das auch gut.
Genau, ja. Also genau, ja, in 26. Ja, ich habe schon die letzte Zeit eigentlich gesagt, wir kreieren eigentlich, also in meinen Augen, zu wenig die letzte Woche. Trotzdem haben wir immer trotzdem eine Chance, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen, also in der vergangenen Woche. Und ja, ich bin einfach froh, dass ich in diesem Spiel am Endeffekt so 3-4 gute Chancen hatte. Ich glaube, eine muss ich noch kurz vor der Halbzeit, muss ich dann noch eine besser ablegen, damit wir noch in 3-0 kommen oder selber schießen. Aber die zwei Tore, die tun mir einfach richtig gut. Das kommt natürlich auch in dieser Phase, nachdem Darmstadt rote Karte bekommt. Ich glaube, wir merken dann, dass wenn man in dieser Phase vielleicht nochmal ein Tor schießen kann, dass es kurz vor der Halbzeit einfach brutal, also gut tut für uns und die einfach wehtut. Und das ist dann uns gelungen und dass es dann noch ein zweites Tor direkt danach gibt, das war extra. Und ich sage sogar, wir müssen da diese dritte eigentlich machen und dann ist es schon vorbei. Aber also in meinen Augen, dann kann man das nicht mehr weggeben. Und jetzt zweite Halbzeit, weißt du, mit der Qualität von Darmstadt, dass die immer noch eine Möglichkeit haben. Und dann, wenn wir natürlich eine rote Karte bekommen, dann ist das Spiel wieder ganz offen. Aber ja, wie gesagt, einfach richtig froh, dass wir dann diese Dreier trotzdem noch haben zu Hause und die drei Punkte hier lassen.
Und jetzt ist zwar noch mitten in der Rückrunde, aber nicht Abstiegsplatz tut auch mal gut, oder? Der Blick auf die Tabelle.
Ja, ich glaube schon. Kann man schon sagen. Ich bin wirklich, und das ist vielleicht Klischee, aber ich schaue nicht so ganz gut auf diese Tabelle. Weiß auch nicht genau, wo wir jetzt zum Beispiel stehen. Aber wichtig ist halt, dass wir noch ein paar Siege brauchen, damit wir ein bisschen Raum kreieren. Aber ja, wie gesagt, das ist alles in der Zukunft und wir arbeiten genauso weiter und dann bin ich mir sicher, dass wir noch ein paar Dreier auch haben werden.
Vincent Vermeer, wirklich auch definitiv einer der Gewinner des Spiels. Und Tino, um ein Haar machen sie ja sogar noch das 3-0 vor der Halbzeit. Also Darmstadt hing schon in den Seilen, also das 3-0 vor der Halbzeit wäre fast der Knockout gewesen.
Und da sind wir schon wieder bei Vincent Vermeer, ne? Das war seine Chance. Ich glaube, er hat sich danach ja auch richtig, richtig geärgert. Trotz des 3-1-Erfolgs war er nicht angefressen, das wäre jetzt zu viel gesagt. Aber ein Stürmer ist halt ein kleiner Nimmersatt, ne? Und das wäre wahrscheinlich auch ein historischer Hattrick geworden. 3 Tore in wahrscheinlich 3-4 Minuten. Das hat's in der Nachspielzeit sozusagen, ne? Das hat's, glaube ich, so noch nie gegeben. Egal, hat er nicht gemacht. Die 2 Tore waren super, waren wichtig, waren halt im Stile eines Torjägers, ne? Beide, wie er sie gemacht hat. Aber Patrick hat es auch schon angesprochen, mindestens genauso wichtig der Weg, bevor es zum Abschluss kam, also wie Dynamo das rausgespielt hat, wie Dynamo halt auch die Chance da in dem Moment gesehen hat. Und da machen wir uns nichts vor. Am Ende ist das ein Punkt, den wir Florian Kohfeldt intern ansprechen. Darmstadt war da einfach ungeordnet und ich glaube, umstrittener Platzverweis hin oder her. Patrick hatte vorhin die Nuance, der hätte ja auch 2 Minuten draußen verletzt gerade liegen können. Dynamo hat diese Ungeordnetheit in der Darmstädter Defensive gnadenlos ausgenutzt. Ja, und das Spiel dann eben quasi schon vorentschieden. Und sich aber, und das darf man nicht vergessen, auch für eine gute erste Halbzeit belohnt, weil das Wort belohnen wird ja immer wieder genannt. Oft kommt da nicht davor in der Vergangenheit, ne? Dynamo hat sich eben nicht belohnt. Diesmal haben sie nicht nur eins gemacht, was Thomas Stamm gegen Elversberg noch kritisiert hatte, sondern die haben eben 2 gemacht. Und da gehst du schon mal anders in die Pause, dass es dann zeitlich so zusammenfällt. Ja, das ist natürlich für diesen emotionalen Flutlichtabend das Besondere gewesen.
Darmstadt war konfus am Ende der ersten Halbzeit. Und ihr habt es doch, glaube ich, ausgerechnet, Patrick. Es war wirklich mit der schnellste Doppelpack von Vincent Vermeer in der fast Nachwendezeit. Zuletzt hat es Andy Gogia mal geschafft gehabt, in Karlsruhe innerhalb von 2 Minuten zu treffen.
Richtig, genau. Und dann gab es noch gegen Hertha Zehlendorf, glaube ich, Ende der 90er oder kurz danach der Jahrtausendwende, diesen einen Doppelpack. Also es ist rekordverdächtig gewesen. Deswegen haben wir auch gesagt, wir müssen es mal checken, ob sogar Rekord ist. Ja, das dritte hat dann gefehlt, aber ich muss nur mal in dem Moment auch einfach einwerfen, dass es ganz wichtig war, dass Thomas Stamm an Vincent Vermeer festgehalten hat und dort im Sturm nicht gewechselt hat. Da gab es durchaus ja immer mal Diskussionen drum unter den Fans. Der Fellner hat eigentlich eine gute Quote, was rein die Treffer pro Minute angeht. Aber Vermeer ist der Stürmer, der halt insgesamt im Spiel gegen den Ball, im Festmachen von Bällen auch ich sag mal, technisch ein Stück weit noch auf einem höheren Niveau als der Ferner ist. Und das hat sich jetzt bestätigt. Das heißt auch trotzdem, dass der Ferner ein unglaublich wichtiger Spieler bleibt. Das hat er dann genau bewiesen, als er eingewechselt wurde. Und ich muss generell auch in dem Zusammenhang dann einfach nochmal sagen, sieht man dieses Jahr, dass Dynamo einfach im Sturmzentrum wirklich für die zweite Liga sehr gut besetzt ist. Dabei bleibe ich, das ist wirklich, und das war von Anfang an eine der wenigen Stellen im Kader, wo man zweitligareif aufgestellt war. Und das zeigt sich jetzt einmal in solchen Spielen, wenn du rausgehst und hast drei Stürmertore erzielt und zwei Angreifer haben auch getroffen.
Am Ende haben wir drei wichtige Stürmer. Zwei davon haben wir heute getroffen. Einen haben wir gebraucht, um Standards wegzuverteidigen. Ich habe Stefan dreimal in entscheidenden Situationen in den letzten 5 Minuten. Jetzt können wir darüber sprechen, warum haben wir so viele Ecken. Das nehme ich komplett auf meine Kappe, aber alle haben ihre Wichtigkeit und wenn sie dann verstehen, ihre Rolle verstehen, dann werden alle drei extrem wichtig sein und das muss mir niemand den Rücken stärken. Es geht nicht um Entscheidungen. Am Ende will ich Spiele gewinnen. Das ist die maximale Prio. Da steht der Verein über allem und da probiere ich gute Entscheidungen mit dem Trainerteam zu treffen.
Niklas Haupt mit einer starken Vorarbeit beim 2-0, die will ich auch nochmal herausheben. Ihr habt Bob Zien beim 1-0 gesagt, aber Haupe fand ich auch brutal stark, auch diese Aktion Lämmer, Hauptmann und dann Vermeer, der Abschluss, toll, war wirklich sehr gut. Wann gab es die letzte 2-Tore-Führung von Dynamo Dresden zur Halbzeit? Aufpassen, Tino, immer mitdenken, mitarbeiten.
Also es ist sicherlich nach Hertha Zehlendorf, ist es bestimmt schon nochmal irgendwann passiert.
Du hast nicht gelernt,
also diese
oder?
Saison,
du hast
ich,
wieder Bochum. Deine.
Bochum.
Ich habe auf Lücke gesetzt. Bochum. Bochum? Bochum.
Richtig.
Patrick, danke. Bitte, wie abschreiben, bitte. Wie abhören.
Ich konnte es hier nicht flüstern, man hätte es trotzdem gehört.
Ja. Und ihr habt Christoph Daferner schon erwähnt, mit dem 3-0 dann und Ben Bobzin an 2 Toren damit beteiligt, an 2 von 3 Toren. Patrick hat schon gesagt, hat auch ein gutes Spiel gemacht, ist das erste Mal so richtig auch zur Geltung gekommen. Klar, das dritte hätte er dann auch durchaus selber machen können, weil mal hören, was er gesagt hat.
Ben, Glückwunsch zum 3-1, an dem du maßgeblich mit Anteil hattest. Schlussphase, erste Halbzeit. War es eine rote Karte?
Ich habe die Szene leider noch nicht gesehen.
Aber du warst doch mittendrin.
Natürlich, aber manchmal, vielleicht hat man ein anderes Gespür auf dem Platz, als wenn man das Video jetzt anguckt, aber für mich... Es ist schon eher eine rote Karte, wenn ich durchkomme, habe ich einen freien Abstoß wahrscheinlich aufs Tor. Und da kann man eine rote Karte geben, ist natürlich für Darmstadt unglücklich gelaufen.
Und dann bist du ja sofort mit dabei bei der Vorlage für Vince Vermeer zum 1-0.
Ja, ich weiß natürlich über seine Größe Bescheid. Dann habe ich versucht, den Ball auf seinen Kopf zu chippen und er hat einen super Kopfball gemacht.
Und dann zweite Halbzeit, du hast ja auch die Vorlage quasi zum 3-0 gemacht, wobei wäre sicherlich auch schön gewesen, wenn der schon drin gewesen wäre, wenn der Schuh da nicht pariert hätte.
Ja, ich muss sagen, so gut war er auch nicht geschossen, leider, aber glücklich darüber, dass Duffy dann den zweiten Ball hat, da wo ein Schirmer stehen muss, steht er und natürlich hätte ich ihn selber lieber gemacht, aber bin auch froh, dass Duffy ihn gemacht hat.
Heute dein bestes Spiel bislang im Dynamo-Trikot?
Vielleicht.
Aber das hat Spaß gemacht heute Abend, oder? Hier vor dem Publikum, in dem Kessel, ein 3-1 gegen den Tabellenzweiten zu fahren.
Also ich kann sagen, das Spiel, das am meisten Spaß gemacht hat.
Was ich gut und auffällig finde, wir haben ja zuletzt immer über die zweiten Halbzeiten von Dynamo gesprochen. Also sowohl ansatzweise auf Schalke, dann speziell gegen Elversberg, auch in Hannover, wobei ich es in Hannover defensiv sehr gut fand. Aber die zweite Halbzeit müssen wir am Freitag nicht thematisieren, selbst dann 10 gegen 10. Dynamo hat immer versucht, den Gegner, der offensiv brutal stark war, auch wenn der zweite Topstürmer von Darmstadt gefehlt hat, verletzungsbedingt, hat aber immer versucht, die Lilien vom eigenen Strafraum möglichst fernzuhalten. Und das ist ihnen gut gelungen. Und sie haben dann auch immer das gegnerische Tor gesucht und sind deshalb auch mit dem 3-0 belohnt worden.
Das ist ja der Punkt. Unabhängig von allen Diskussionen, die wir rund um das Spiel führen, darf man diese sportliche Komponente gar nicht so sehr in den Hintergrund treten lassen, weil Dynamo eben echt ein gutes Spiel gemacht hat. Und das zeigt sich am meisten, finde ich, eben in dieser 10-gegen-10-Situation ab der 53. Minute, wo Darmstadt eben auch nichts eingefallen ist. Und sie hatten diesen Druck, die lagen 2-0 zurück, sie mussten was machen und sie hatten jetzt keine großen Chancen. Da war hin und wieder mal ein Schuss und dann sind wir dann wieder bei Tim Schreiber. Das hat er dann auch alles souverän gehalten, weggemacht, die Defensive stand. Und am Ende, glaube ich, kam Dynamo doch zu der einen oder anderen Möglichkeit und am Ende entsteht so das 3:0 und Darmstadt hat sich ja nicht beschwert, darf sich auch nicht beschweren, dass es genau zu diesem Ergebnis auch gekommen ist. Und da brauchen wir jetzt nicht diskutieren, ob es ein Tor zu hoch oder nicht zu hoch ist. Ich glaube, am Ende ist das ein ordentlicher, ein verdienter und, glaube ich, auch im Zweifel in der Höhe verdienter Sieg.
Ja, ich muss mal sagen, ich fand es eigentlich ein bisschen schade, dass Darmstadt dann überhaupt in der Nachspielzeit noch zum Tor kommt, weil Dynamo mit der reinen Defensivleistung es eigentlich verdient gehabt hätte, gerade dann eben zu zehnt und in der Situation auch mit einem 2:0 in Folge runterzugehen. Das hätte es diese Saison ja noch gar nicht gegeben. Ja, das war noch so ein kleiner Wermutstropfen, wenn wir irgendwas suchen wollen, was nicht optimal war an einem sonst herrlichen Abend aus Dresdner Sicht. Ja, das war einfach trotzdem mein Gedanke, weil ich glaube, dass es ganz wichtig wird, dass man öfter in der Lage ist, zu Null zu spielen. Das ist ja auch der große Unterschied zur Hinserie. Wenn man einfach nur die Anzahl der Gegentore nimmt, das müsste man eigentlich wirklich nochmal machen, mal schnell nachrechnen, was man bis zum jetzigen Zeitpunkt schon kassiert hatte.
Aktuell sind 7 Gegentore in der Rückrunde und in der Hinrunde hattest du immer diesen 2-Tore-Gegentorschnitt und damit hast du es schon quasi halbiert.
Das ist der entscheidende Faktor. Trotzdem muss man sich natürlich, das will ich auch insgesamt nochmal einbringen, man muss natürlich trotzdem sagen, dass du aufgrund der Hinrunde dir trotzdem einfach keine Blaupause mehr erlauben kannst. Also du musst weiterhin deine Punkte einfahren, weil du einfach, ich sag mal, zu viele Ausreißer dir schon in der Hinrunde geleistet hast, wo du zu oft ohne Punkte rausgegangen bist, wo vielleicht trotzdem auch was drin war, aber du es einfach nicht mitgenommen hast. Und für mich wären die nächsten beiden Spiele gegen Karlsruhe und Münster unfassbar wichtig.
Definitiv. Einen will ich auch noch erwähnen. Der hat es zweimal mit dem Freiburg zu versucht. Das ist nicht belohnt worden. Aber was der im Mittelfeld leistet, das ist, diese Positionen im Mittelfeld sind ja jetzt nicht immer die, wo man ganz genau drauf schaut. Aber auch ein Robert Wagner ist echt ein starker Winterneuzugang, sorgt dort gerade im defensiven Mittelfeld für ganz viel Struktur, gibt der Mannschaft auch eine gewisse Struktur und einen gewissen Halt.
Robert, darf man Glückwunsch sagen zu einem wirklich starken Auftritt gegen Darmstadt 98 und dann macht es Spaß, von K-Block zu gehen, oder?
Ja, erstmal danke. Klar, Heimsiege sind immer die besten. Hat sich jetzt brutal gut angefühlt, nach dem Spiel mit den Fans zu feiern. Ja.
Und du hast heute mit 2 Fallrückziehern versucht, oder? Also wolltest du unbedingt ins Tor des Monats noch Februar schaffen?
Das ist jetzt nicht unbedingt. Der Ball ist jetzt zweimal in die Situation gekommen. Da habe ich es einmal probiert. Kann ja mal reingehen. Heute ist er nicht reingegangen, aber alles gut, wir haben gewonnen.
Nimm uns nochmal mit. Wilde Schlussphase der ersten Halbzeit, die hat die Grundlage gelegt für den Heimsieg heute.
Ja, würde ich auch sagen. Sehr wichtige 2 Tore vor der Halbzeit. Sogar noch mit einmal mehr. Klar, dann unglücklich, dass wir dann auch eine rote Karte kriegen. Das hat uns ein bisschen so den Spielrhythmus gebrochen. Klar, mit einer 2-0-Führung, dann wollten wir es wegverteidigen, haben sogar noch das 3-0 gemacht. Dann ist klar, dass Darmstadt alles vorwirft nach Standardsituationen mit ihrer unfassbaren Größe. Fand ich, haben wir es trotzdem gut verteidigt, aber dann auf den zweiten Bällen nicht da gewesen. Und dann fällt so das 3-1. Aber alles in allem können wir jetzt richtig stolz auf uns sein. Wir haben eine der besten Mannschaften der Liga geschlagen und das sollte uns Selbstvertrauen geben.
Wie eindringlich hat der Trainer in der Halbzeitpause gewarnt? 2. Halbzeit, passt auf, das war zuletzt immer so eine wackelige Angelegenheit.
Ja, nicht nur jetzt, wir haben es allgemein angesprochen, dass wir 2 Halbzeiten Vollgas geben, jetzt erst recht, auch wenn wir 2-0 führen. Wie gesagt, die rote Karte von uns hat uns dann so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, aber ich glaube, wir haben trotzdem auch eine gute zweite Halbzeit gespielt heute.
Freitagabendspiele, 3 Punkte, Heimsieg und nicht Abstiegsplatz, besser geht's nicht, oder?
Ja, würde ich auch sagen.
Ja, die Verpflichtung von Robert Wagner und die von Thomas Keller, das sind für mich 2 ganz wesentliche Stabilisatoren dort im Dynamo-Spiel. Was er abgrast, auch seine Zuverlässigkeit, dort im Mittelfeld Bälle zu gewinnen, auch zu verteilen, das ist ein riesen Mehrgewinn, gerade für einen Aufsteiger. Und wenn man sich die Situation von Kiel anschaut, dann sollte man sich schon ein bisschen fragen, warum man den Robert Wagner hat gehen lassen. Ich glaube, hier sind wir eigentlich ganz froh, dass er in Dresden gelandet ist.
Er wollte ja auch weg. Ich glaube, er wollte auch weg. Er wollte zu Thomas Stamm und hat da möglicherweise können wir streichen, keinen ganz schlechten Move gemacht. Was auffällig ist, alle, wirklich alle Spieler, auch die nicht gespielt haben, freuen sich nach dem Spiel über den Sieg, gehen schnell runter, wollen dabei sein bei diesem Jubel vom K-Block. Zeigt wirklich die viel beschworene mannschaftliche Geschlossenheit, auf die es weiter ankommt. Und es wird auch weiter Rückschläge geben. Das fand ich auffällig. Und dann ist es natürlich schon so, dass du jetzt endlich mal von diesen Abstiegsplätzen runter bist. Wann war das letzte Mal, Tino, wenn du die Tabelle studierst?
November.
Welcher November? November. November, 1. November, 7. November, 15. November, 30. November.
Na? Weiß ich nicht. 17. November.
Da war Länderspielpause. 30. November, nach dem Sieg gegen Düsseldorf, war Dynamo das letzte Mal auf einem Nicht-Abstiegsplatz, auf Platz 15.
Okay. So.
Ich glaube, es spielt dann doch eine Rolle. Sie sagen alle, ja, wichtig ist 34. Spieltag. Naja, würde ich auch nicht anders sagen. Aber für das Gefühl, für dieses Wochenendgefühl ist das extrem wichtig. Und du gehst jetzt ganz anders in die Woche. Du hast Platz 14 und hast eben auch endlich was erarbeitet, was sichtbar ist. Wir haben ja zuletzt immer gesagt, okay, du erarbeitest dir was, du punktest. Aber es hat sich eben noch nicht so richtig abgebildet. Du musstest punkten, weil du unter Zugzwang standest. Und auch jetzt an diesem Wochenende musstest du ja quasi punkten, ne? Sonst wärst du Letzter gewesen. Aber jetzt ist es sichtbar und ich glaube, da wird keiner nachlässig werden. Da habe ich jetzt nicht das Gefühl, weil die alle wissen, so eng wie die Tabelle ist, werden die weiter Gas geben. Und die nächsten Spiele, Patrick hat es gesagt, sind so eminent wichtig. Aber die Tabelle guckt sich um einiges schöner an.
Dieser Sieg am Freitag, der war jetzt ein Stück weit nicht überlebenswichtig, aber wirklich ein ganz, ganz großer Schritt. Und da ist es völlig wurscht, wie der zustande kommt. Am Ende stehen die 3 Punkte und von der Dramaturgie war es halt herrlich, dass das Freitagabend passierte. Und weil irgendwo schon absehbar ist, dass Dynamo nicht erstmal nur Freitagabend von diesen Abstiegsplätzen runterspringt, sondern das hätte schon sehr verrückt laufen müssen, wenn sie da wieder zurückgefallen wären am Sonntagnachmittag. Das ist jetzt so geblieben, sie sind 14. Und da ist es auch erstmal unerheblich, dass das nur die Tordifferenz ist, die sie vom Relegationsplatz trennt und dass es nur 2 Punkte Vorsprung sind bis zum Tabellenletzten. Das waren vor dem Darmstadt-Spiel, glaube ich, 2 Punkte Rückstand oder 1 Punkt. Das bleibt eng beieinander, aber es ist von der Psychologie eine andere Wahrnehmung, wenn du eben 3, 4 Mannschaften hinter dir hast, weil die 3, 4 Mannschaften eben auch jede Woche erstmal besser punkten müssen als du, wenn sie an dir vorbei wollen. Und du musst jetzt nichts aufholen, du musst jetzt ein Stück weit was verteidigen. Aber vom Kopf her, was erreicht zu haben auf dem Weg zum Klassenerhalt, das ist, glaube ich, mal so als Zwischenetappe ganz wichtig. Ich komme immer wieder auf das Beispiel Magdeburg. Die haben ja auch das Gefühl, jetzt nicht so zwingend die ganz schlechte Rückrunde zu spielen. Aber die finden sich nur wieder auf diesem vorletzten Platz wieder. Die hatten sich nach dem Dynamo-Spiel berappelt, dachten, jetzt wird's wieder. Da waren sie mal runter von Abstiegsplätzen. Jetzt haben sie wieder 1-2 verloren. Jetzt sind sie wieder Vorletzter und das sind natürlich auch nur 2 Punkte, aber wenn ich alle die Berichte da aus Magdeburg höre, dann merkst du, naja, da ist die Stimmung jetzt wieder eine andere, weil es psychologisch eben schon doof ist, wenn du vorher mal oft gepunktet hast und dann dich wiederfindest. Also das Schlechteste, was jetzt passieren könnte, aber das glaube ich, das können wir wirklich ausschließen, dass da jetzt jemand was als, wir sind auf dem richtigen Weg und das wird schon irgendwie, nee, die sind schon gut beraten und es gibt ja gar keinen Grund, jetzt irgendwie anders weiterzumachen als an dem vom Freitagabend, sondern das konsequent fortzusetzen und im Zweifel aus Karlsruhe jetzt einen Punkt mitzunehmen und vielleicht sogar mehr. Um was anderes kann es nicht gehen.
Magdeburg, um mal ganz kurz das einzuwenden, ist Rückrunden 16. Also 2 Siege, 5 Niederlagen.
Ist krass, so von der Wahrnehmung dachte ich halt, ich glaube, das ist auch denen ihre Wahrnehmung. Wir sind doch irgendwie mit dabei, aber am Ende ist Magdeburg das Dynamo der Hinrunde. So ein bisschen irgendwie mitspielen, irgendwie auch Tore machen, aber halt viel mehr Gegentore kriegen. Ne? Da sind wir wieder beim Grundpunkt. Patrick hat gesagt, die Defensive steht jetzt viel besser. Und der alte Satz, auch das ist eine Binse, du gewinnst mit dem Sturm Spiele, aber mit der Abwehr gewinnst du Meisterschaften oder eben auch ganze Saisons. Und wenn die Defensive steht, ist die Wahrscheinlichkeit halt groß, dass du punktest.
Im Abstiegskampf ist es ja gerade erstmal wichtig, dass du nicht ständig eins fängst, weil du ja im Normalfall dann auch nicht in der Lage bist, immer wieder sofort zurückzuschlagen. Also gerade im Abstiegskampf ist ja mehr Nervenflattern. Dann ist der wesentliche Punkt, dass man nochmal diese ganzen Probleme weiterschiebt. Das ist für mich das Entscheidende. Indem, dass du hochkletterst, rutschen die anderen unten rein. Das heißt, die Abstiegsangst, die öffentliche Diskussion, die werden gerade deutlich mehr in Kiel und in Magdeburg, in Fürth oder jetzt auch wieder in Braunschweig diskutiert. Und das hilft dir ja, weil du möglicherweise in eine Phase kommen kannst, wenn du selbst kontinuierlich punktest, dass du zumindest in der Ausgangslage kommst, das wäre immer noch meine Wunschkonstellation, am vorletzten Spieltag, dich irgendwie schon, ich sag mal, größtenteils zu retten. Das wird ja das Entscheidende hinten raus, weil hinten heraus kommt irgendwie eine Konstellation raus, wo klar ist, wie viele Punkte brauchst du noch. Und da musst du natürlich sehen, dass du einfach nicht mal unter dem extremsten Druck stehst, sondern das andere sind. Und dafür ist jetzt die Situation oder hat sich die Grundsituation erstmal gedreht, dass das jetzt möglich ist für Dynamo.
Tino, nimm du bitte mal einen Stift in die Hand. Wir haben ja immer, wenn wir dich mal zu Gast haben, Patrick, eine gewisse Patrick-Franz-Rechnung. Wie viele Punkte braucht man denn in der Saison 2025, 2026, um den Klassenerhalt zu schaffen? Also nicht Relegationsplatz, sicherer Klassenerhalt.
Also ich habe den Taschenrechner, kann ich ehrlich sagen, noch nicht bemüht, aber ich habe das jetzt mal überschlagen. Wir haben ja, war das der 25. oder 26. Spieler? Ich glaube, der
24.
Der 24.
24.
Wir haben 25 Punkte. So, also können wir relativ einmal überschlagen. Das ist ziemlich genau ein Ein-Punkteschnitt. Wir müssen aber auch sagen, der Abstand nach hinten ist ja nur das Torverhältnis. Ne? Das bedeutet, bei 34 Spieltagen und da aus meiner Sicht in den letzten Spieltagen die Abstiegskandidaten ein bisschen mehr punkten, weil die unbedingt müssen und dann Mittelfeldteams eher mal einen aussetzen lassen, sag ich, 38 Punkte musst du anvisieren. Das heißt noch 13 Punkte, das sind 4 Siege, ein Unentschieden. Dann bist du, ich sag mal, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit jetzt dabei, ne? 37 kann natürlich auch reichen. Wie gesagt, das ist nur alles Pi mal Daumen, aber so kurz erklärt. Und wenn man sich dann das Dynamo-Programm nochmal anguckt, deswegen habe ich auch auf die nächsten beiden Spiele ein bisschen nochmal hingedeutet, ist es aus meiner Sicht wichtig, dass du gegen Münster und gegen Karlsruhe, also erst kommt ja Karlsruhe auswärts, dann Münster zu Hause, 4 Punkte holst, weil du aus meiner Sicht, ja, das wäre halt jetzt wirklich nochmal der Punkt, wenn du das schaffst, da hast danach nochmal ein schwierigeres Programm mit Paderborn auswärts, mit Hertha BSC zu Hause und mit aus meiner Sicht auch nochmal Nürnberg auswärts, was ich dann auch nicht für einfach halte. Und dann hast du hinten raus, das wollte ich nochmal sagen und deswegen werden die 4 Punkte jetzt nochmal wichtig, hinten heraus wieder ein Programm, wo ich grundsätzlich sage, in den letzten 5 Spieltagen, unter dem das ja dann doch auch mal irgendein Team wie vielleicht Kaiserslautern, ja, nicht mehr dort um alles kämpft, hast du dann eigentlich gute Möglichkeiten, dass du dann in den letzten 5 Spieltagen die entscheidenden Punkte holst.
Ich sehe ja die Zweitliga-Tabelle momentan so, es geht für fast alle Teams noch um irgendwas. Ausnahme sind für mich vielleicht so Mannschaften wie Kaiserslautern, Hertha und in Ansätzen Karlsruhe, aber alle anderen sind entweder im Aufstiegskampf verwickelt oder im Abstiegskampf. Also mittendrin statt nur dabei, um diesen alten DSF-Spruch mal wieder zu bringen. Und das macht es natürlich reizvoll, aber es gibt bislang wenige Mannschaften, wie gesagt, für mich, Kaiserslautern, Hertha, in Ansätzen Karlsruhe, die sagen können, okay, Lau und Lohne, wir lassen mal die Saison so ein bisschen entspannt ausklingen, weil ich glaube, dass weder Kaiserslautern noch Hertha BSC, ich hoffe, Toni Leisner hört das jetzt nicht, noch direkt ins Aufstiegsrennen eingreifen können. Und die anderen, die müssen nach unten schauen, weil die anderen pirschen sich ja immer ran. Also ich glaube, auch ein VfL Bochum hatte schon grundsätzlich das Gefühl, wir können schon mal planen für die nächste Saison. Nee, nach der Niederlage am Freitagabend in Düsseldorf müssen die sich auch wieder mit anderen Themen beschäftigen. Und man sieht eben auch Fürth und Dynamo, die so ein bisschen abgeschlagen waren nach der Hinrunde, die punkten eben kontinuierlich. Und so ist es schön kuschelig im Tabellenkeller.
Ich gehe mit allen mit, Jens. Würde sogar noch sagen, selbst in Kaiserslautern und auch in Berlin bei Hertha haben sie die Saison noch nicht ganz abgehakt. Die kommen halt nur nicht ins kontinuierliche Punkten. Das ist das Problem, ne? Aber gewinnen die mal 4 in Folge, warum auch immer, könnten die natürlich noch an dem Relegationsplatz schnuppern.
Da ist viel Konjunktiv, mein Lieber. Da ist viel Konjunktiv.
Ja, natürlich, natürlich. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das ist total spannend und das ist ja das Schöne und das ist ja Dynamos Vorteil. Also in diese gute Lage hat sich Dynamo gebracht mit einer bislang echt starken Rückrunde. Und das war ja der Ausgangspunkt unserer Diskussion. Natürlich gibt es jetzt gar keinen Anlass oder gar keinen Grund, irgendwie nur in Millimeter nachzulassen. Ganz im Gegenteil. Jetzt den Schwung nutzen und einfach weitermachen. Und das werden die genauso tun. Und da ist es, glaube ich, auch Wurst, ob der Gegner jetzt Karlsruhe heißt und danach Münster. Die werden ihr Spiel spielen und den maximalen Erfolg irgendwie anpeilen, weil es eben gerade eben auch gut läuft. Und weil das natürlich jetzt irgendwie diese... Das muss man ja mal sagen, das hat der Kollege von Sky am Freitagabend so schön formuliert. Dynamo hatte auch in der Hinrunde immer eine Linie, immer einen Plan, immer dieses System Stamm. Aber jetzt gibt's halt Spieler, die sind halt nochmal ein Level drüber über den, die wir in der Hinrunde hatten. Und die können das eben noch besser umsetzen. Und da funzt das. Jetzt kommt individuelle Qualität und System vom Trainer, kommt jetzt zusammen und das ist irgendwie erfolgreich. Weil in der Hinrunde waren sie ja oft nah dran, das kann man ja gar nicht anders sagen. Es gab nie dieses eine Spiel, wo du gesagt hast, total chancenlos, ging überhaupt nicht. Vielleicht Darmstadt, das Hinspiel, erinnert euch, das war, glaube ich, auch Freitagabend. 2-0 verloren dort, da war nicht viel zu holen. Aber du bist nie abgeschossen worden. Und jetzt in der Rückrunde bist du drauf und dran. Du kannst jetzt nicht nur theoretisch Schäden besiegen, sondern du hast es jetzt auch nachgewiesen mit diesem Top-5-Team. Das erste, was sie in dieser Saison besiegt haben.
Kaiserslautern würde ich mal noch erwähnen. Das Hinspiel war auch jetzt nicht die Wucht in Tüten. Da hat es da eigentlich auch wenig damit zu tun mit dem Ausgang des Spiels. Aber ich bin bei dir und ich würde den Trainer jetzt gerne mal ins Spiel bringen wollen. Nach der Hinrunde hattest du 13 Punkte, jetzt hast du bereits 12. Und wir haben es ja schon vorhin gesagt, du hast gerade mal 7 Spiele gespielt. Und da muss man eben auch mal Thomas Stamm ein Kompliment machen. Es gab ja durchaus Zweifler nach der Hinrunde. Es gab auch durchaus Kritik. Thomas Stamm sagt im Kicker-Interview in dieser Woche, du wirst immer Kritiker haben. Das ist auch gut so, denn die Kritiker halten dich zusätzlich wach. Und du brauchst es auch, damit du in guten Zeiten die Euphorie immer wieder zu schätzen weißt und schätzen kannst. Ich finde, Thomas Stamm hat mit seinem Team die richtigen Schlüsse aus der Hinrunde gezogen. Wenn er natürlich gerade auf die Gegentore angesprochen, dann auch sagt, wenn man sich die Gegentore anschaut, ging es viel um defensive Standards und wir haben es versucht hinzubekommen, eine gewisse Kompaktheit zu realisieren. Und das ist ihm gelungen. Und fast alle Neuzugänge, Winterneuzugänge sind ja richtig gewesen und spielen auch. Und da muss man ihm auch mal ein Kompliment, ein Lob machen.
Ganz klar, also erstmal, wir haben, das muss man generell unterscheiden, glaube ich, nie die Fähigkeiten von Thomas Stamm kritisiert in der Hinrunde, sondern wir haben lediglich, aber da gehöre ich natürlich dazu, der auch gesagt hat, man muss es hinterfragen, wie die Situation ist. Man hat immer gesagt, ist die Situation, in der er jetzt steckt, mit dieser Mannschaft, wie das damals war, ist das noch so zu schaffen? Und da ist nochmal dieser Unterschied für mich zu sehen. Und der zweite Punkt ist eben die Bewertung dessen, was eigentlich dann im Sommer alles schiefgelaufen ist, die hat ja auch viel die Herbstdiskussion geprägt, weil da war es ja eindeutig, dass die Qualität in der Mannschaft nicht ausreichte. Und da hat der Verein Konsequenzen gezogen. Und dann muss man erstmal sagen, hat Sören Gonter einen extrem guten Job gemacht in der Winterpause. Nämlich auch seine Verpflichtung von Thomas Keller, die ja wirklich von ihm kam, die hat auch nochmal richtig gezündet und geholfen. Und dann kommen wir dazu, dass jetzt wieder die Fähigkeiten von Thomas Stamm einfach zum Tragen kommen. Weil er es eben schafft, wirklich die Mannschaft perfekt auf den Gegner einzustellen. Und er hat auch einen Kader, der taktisch jetzt verschiedene Facetten abdeckt. Also die Außenspieler, sowohl welche die Linie lang gehen, welche die nach innen ziehen können. Mit Bob Zien auch einen Spieler, den du theoretisch als Mittelstürmer hängen bringen kannst. Also da ist ganz viel mehr Varianz drinne. Und das ermöglicht dem Trainer natürlich ganz anders mit einer Mannschaft zu arbeiten. Und ich bin froh, wirklich, dass es so gekommen ist, weil es sehr, sehr schade gewesen, wenn in Dresden erneut ein Trainer gescheitert wäre, weil ja auf anderen Stellen etwas schiefgegangen ist.
Und er sagt ja auch ganz deutlich in dem Interview, wie gut die Zusammenarbeit aktuell ist mit Sören Gonter. Ich glaube, das hat er so ein bisschen auch gebraucht, wieder jemanden, mit dem er sich austauschen kann. Wir tauschen uns inhaltlich sehr offen und intensiv miteinander aus. Es ist super, dass er mich immer wieder spiegelt und mir seine Meinung direkt wiedergibt. Er hat immer ein offenes Ohr, ist nah dran an der Mannschaft und am Mannschaftsrat, was uns enorm hilft.
Gut auf den Punkt gebracht. Ich glaube, so ist es auch. Und ich glaube, das kann man Thomas Stamm jetzt auch exakt so abnehmen, weil das ein sehr selbstkritischer Mensch ist, der auch offen ist für externe Anstöße. Also für fundierte externe Anstöße. Und insofern ergänzen die beiden sich echt gut. Und das Schöne ist, Sören Gonter ist ja jetzt so ein bisschen in den Hintergrund getreten, dass die Arbeit jetzt so Früchte trägt. Der war ja im Januar schon omnipräsent, aber jetzt kann er sich praktisch auch um Sachthemen kümmern, weil so dieser erste Großbrand, dieser erste sportliche Großbrand, der ist erstmal gelöscht. Jetzt geht's echt darum, dass die Flammen nicht wieder auftreten, aber man kann ein bisschen jetzt auch strukturell arbeiten und so ein bisschen schon vielleicht auch perspektivisch schon. Und ich glaube, da ist Sören Gonter auch sicherlich schon dran. Weil warten wir noch 2-3 Wochen, dann geht der Blick aber noch schärfer nach vorne. Was passiert eigentlich im Sommer? Und das wissen wir von Thomas Stamm, der das regelmäßig sagt, aber das ist ja auch so bekannt, dass nicht nur der gute Sommersportler im Winter gemacht wird, sondern eben auch der gute Kader für die nächste Saison wird eben schon im Winter gemacht oder spätestens im Frühjahr. Und da ist es gut, dass Sören Gonders jetzt vielleicht den Kopf auch frei hat für ein paar Gespräche perspektivisch und sich nicht um Baustellen kümmern muss, die jetzt gerade akut im Verein da sind.
Und das, was du gerade gesagt hast, auch wieder Freitagabend, Thomas Stamm, die Geschichte mit der Schlussphase, wo er sagt, okay, da habe ich vielleicht die falsche Entscheidung getroffen, wo er auch wieder selbstkritisch mit sich ist, das zeichnet ihn halt auch aus. Bei den Jubeln, nüchtern rational, wenn du ihn an der Seitenlinie siehst, denkst du deine Mannschaft führt. Aber er ist dann wirklich absolut im Fokus. Beim 3-0 hat er, glaube ich, schon versucht, wieder irgendeinen taktischen Zettel an Rossipal weiterzugeben. Das war, glaube ich, wichtiger als der Jubel zum 3-0. Aber ist ja gut so. Und klar, Patrick, du musst natürlich gucken. Du hast von den 6 Winterneuzugängen sind 5 Laien und sind ja nicht die einzigen Leihspieler. Also da ist natürlich im Sommer eigentlich ein Umbruch fast schon fühlbar. Also da wird es natürlich Abgänge geben, da wird es Neuzugänge brauchen. Die Mannschaft wird auch im Sommer, egal in welcher Liga, ein anderes Gesicht bekommen.
Das ist nochmal ein ganz entscheidender Punkt. Also im Endeffekt, und deswegen kann man auch sagen, sind diese Spiele gegen Karlsruhe und Münster jetzt sehr wichtig. Weil wenn du einfach jetzt in der Theorie das Vollprogramm nimmst, du schaffst es irgendwie noch zweimal zu gewinnen. Nehmen wir das jetzt einfach mal an, ist jetzt Träumerei. Aber nimm das mal an, dann hast du 31 Punkte. Dann springst du erstmal hinten jetzt ein Stück weit davon weg, weil die anderen werden irgendwie das lassen. Man muss das nochmal so sehen. Dann kannst du natürlich dir auch Luft verschaffen für eine Planung irgendwann, ne? Ich sag trotzdem, weil so viele mit unten drinnen hängen, wäre das nicht ganz entscheidend. Und ich glaube, im Dezember hätte man uns völlig verrückt erklärt, wenn wir gesagt hätten, wir reden im März davon, dass du in so eine Situation kommen kannst. Erstmal gilt, dass man sich rechtzeitig, glaube ich, auch anschaut, welche Talente gibt es, welche jüngeren Spieler gibt es, die dir, ich sag mal, in der dritten Liga auf jeden Fall sofort helfen würden und in der zweiten Liga vielleicht Spieler sind, die sich dorthin entwickeln können, sodass du überhaupt schon in der Lage bist, sag ich mal, ein, zwei Transfers ein bisschen voranzubringen, bevor du dann endgültig weißt, wie die Liga ist. Aber klar ist, die Unterschiedsspieler, und was du angesprochen hast, Jens, die ja alle dann nur geliehen sind, die musst du alle im Grunde entweder ersetzen oder versuchen zu halten. Und das wird eine absolute Herkulesaufgabe. Also Sören Gonter wird, glaube ich, im Sommer richtig ins Rudern kommen. Er hat aber bewiesen, dass er genau das kann. Und er hat die Kontakte und auch das Durchsetzungsvermögen, sage ich jetzt mal so, am Markt, auch Dinge dann zu machen und nicht zu lange zu warten. Und das ist das, was mich positiv stimmt, dass Dynamo das diesmal auch gut hinbekommt.
Glaubst du, dass man das... Ist ja bei Dynamo auffällig, da war man früher aktiver, dann auch nochmal möglicherweise wieder ein bisschen mehr gen Osteuropa, sprich in die Nachbarländer im Osten schaut, Tschechien, Polen. Ich habe letzte Woche ein bisschen Europa oder Conference League geschaut, da gibt's ja doch den einen oder anderen Spieler, der vielleicht auch sagen würde, na, zweite Liga Deutschland, warum nicht, und es ist gar nicht so weit weg.
Also ich finde es generell wichtig, dass Dynamo diesen Markt erschließt. Ob das jetzt generell zur nächsten Saison sein muss, da will ich ehrlich gesagt jetzt kein festes Urteil fällen, weil ich dann auch da die Qualität der Spieler in Tschechien auch weniger einschätzen kann. Ich glaube, du musst dich damit beschäftigen. Das ist erstmal ein Fakt. Ob das jetzt zum nächsten Jahr richtig ist oder vielleicht für ein mögliches drittes Zweitliga-Jahr, wenn du dann nochmal ein bisschen finanzkräftiger bist und vielleicht auch wirklich Spieler nochmal ein bisschen mehr Gehalt bieten kannst und dann an andere Spieler auch im tschechischen Markt rankommst, dann wird das perspektivisch auf jeden Fall sinnvoll sein. Ich glaube, dass es jetzt und solange du immer noch in der Gefahr bist, um an die dritte Liga runter zu gehen, wichtig ist zu gucken, welche Spielerverträge laufen in der dritten Liga und in der Regionalliga aus von wirklich guten Spielern, die es in der zweiten Liga packen können und vielleicht dann auch erstmal in der zweiten Reihe sind, aber jung sind und sich noch entwickeln können. Und eben auch speziell auch mal in der Regionalliga zu gucken. Ich glaube, dort hat Dynamo in den letzten Jahren einfach gewisse Spieler aus dem Blick verloren. Das beste Beispiel ist für mich Lukas Sierch, der von Lok Leipzig zu Kaiserslautern ging. Dort jetzt den Marktwert von 2,3 Millionen, jetzt geschätzt oder aus dem Blauen heraus gesagt, hat. Das sind Sachen, wo Dynamo in den letzten Jahren nicht die beste Figur abgegeben hat. Und das kann Sören Gonter aber. Und deswegen bin ich da sehr gespannt, was er dort für einen Weg einschlägt.
Ja, wird irgendwann mal wichtig sein, auch Ablösesummen zu generieren für Dynamo Dresden, um dann auch konkurrenzfähig zu sein und konkurrenzfähig zu bleiben. Tino, Du bist ja tabellarisch gut besattelt. Wer ist gerade Tabellenführer in der dritten Liga?
Das weiß ich. Der VfL Osnabrück. Der hat 3-1 im Erzgebirge gewonnen und ein Tor schoss ein gewisser Robin Meissner, glaube ich.
Aber ich muss dich ja enttäuschen. Die Kollegen haben es ja auch letzte Woche geschrieben. Der wird nach Masterdinge nicht mehr im schwarz-gelben Trikot auflaufen.
Habe ich auch gelesen, so wird es wohl kommen. Vielleicht ist es auch ein besserer Drittligaspieler. Also das gar nicht despektierlich, sondern einfach genauso ein Schwellenspieler, der...
Naja, aber wenn sie aufsteigen, ist er dann wieder Zweitligaspieler.
Wenn Osnabrück aufsteigt, das warten wir mal ab. Und dann warten wir mal ab, wie Robin Meissner dann auch irgendwie agiert. Nee, ich habe das zur Kenntnis genommen und ist ja auch schön, dass er die Bilanz da hat. Und ich habe auch zur Kenntnis genommen, dass er nicht zurückkommt und ich habe auch zur Kenntnis genommen, dass damit ein bisschen Geld aber in die Kasse kommt. Das kann ja nicht schaden.
Wir haben die ganz großen Summen, handelt es sich ja dann trotzdem nicht, aber es sind die 150 bis 200.000 Euro, die da je nachdem, ob Osnabrück aufsteigt oder nicht, fällig werden. Es ist so eine sicherlich schöne Nebeneinnahme. Ja, Robin Meissner, für mich vom Talent her echt ein guter Spieler, der aber immer wieder Schwierigkeiten hatte, wenn er sich einem schwierigen Konkurrenzkampf stellen musste. Und wo ich insgesamt glaube, dass es dann, wenn man das Gesamte sieht, schon eine gute Entscheidung ist, wenn er da in Osnabrück glücklich wird. Da können für die Summe alle beiden Seiten davon leben. Man muss auch immer sehen, als Meissner kam, war er 2-3 Jahre jünger. Jetzt wird er nicht mehr jünger. Das spielt dann alles relativ schnell eine Rolle. Gerade wenn es darum geht, Ablösesummen zu generieren, ist das ja unfassbar wichtig. Also so tickt ja dieses Geschäft. Ne? Also ein 20-Jähriger, der viel spielt, ein Friedrich Müller, der wird nächsten Jahre, wenn er wirklich in der zweiten Liga weiter zum Einsatz kommt, natürlich eine ganz andere Marktwertsteigerung hinlegen. Und das wird für Dynamo, für die Etablierung in der zweiten Liga unfassbar wichtig, wenn es da klappen soll. Müssen nur mal schauen. Ich glaube, Nürnberg war es dieses Jahr, die haben einen Spieler für 11 Millionen oder 12 Millionen auf die Insel verkauft. Rostock hat jetzt für 6 Millionen Naderi zum Glasgow Rangers verkauft. Um welches Geld es dort geht. Und seit der Ferner und Königsdörfer 2022 hat Dynamo keinen Spieler mehr für 1 Million Ablöse verkauft. Und das muss sich wirklich ändern, weil du das, egal mit welchem Sponsorengeld, nicht auffangen kannst, gerade wenn dann eben dein Stadion so teuer ist, wie es bisher ist.
Dann ist gestern beschlossen worden, dass es künftig eine sogenannte U21-Liga geben wird auf der Ligatagung in Düsseldorf. Haben wir letzte Woche schon mal mit Thomas Stamm bei der Pressekonferenz drüber gesprochen. Er ist ein Befürworter des Ganzen.
So wie ich im Thema bin, eine sehr gute Sache, zusätzliche Spiele zu generieren. Geht um Spielzeit, geht um also vier junge Talente für unsere besten Jungs, mehr Spielzeit zu generieren, wie sie es vielleicht dann teilweise haben. Nicht in erster Linie Jungs aus einem Profikader, sag jetzt mal, aus einer Verletzung raus wieder ranzuführen. Das kann mal sein, aber gerade wenn es um junge Spieler geht, die vielleicht in der ersten Mannschaft nicht die Spielzeit bekommen, am Wochenende trotzdem wichtig sind für den Kader. Manchmal will man ja auch einen Spieler, weil er einfach sehr, sehr gute Qualitäten hat, im Kader haben, hat aber dann die Spielzeit nicht. Dann hast du nicht immer die Möglichkeiten, die Spiele 1-1 so anzusetzen, dass du am Tag drauf dann die Jungs dazu packen kannst oder hast eine lange Auswärtsfahrt. Bis erst morgens um 3 hier, da macht es wenig Sinn, um 14 Uhr beispielsweise zu spielen in der zweiten Mannschaft. Und dann sind solche Gedankenzüge ja richtig gut und helfen dem deutschen Fußball und vor allem den Spielern, sich gut zu entwickeln, weil Spielzeit gerade in jungen Jahren schon etwas sehr, sehr Wichtiges und Elementares ist für die Entwicklung. Ich finde die Trainingsinhalte noch deutlich wichtiger, aber das Anwenden an den jeweiligen Spieltagen hilft und wenn man da eine gute Lösung findet, on top zum Ligabetrieb, was ja angedacht ist, dann ist es mehr als ein guter Schritt, den man geht und hoffe, dass es da einen hohen Zuspruch findet, deutschlandweit, weil genau in diese Richtung muss es meiner Meinung nach gehen.
Patrick, was bedeutet diese U21-Liga? Weil das ist ja beim Gemeinfußballfan noch nicht so präsent. Das ist auf jeden Fall nicht so, dass die dann die zweiten Mannschaften ersetzen wird.
Richtig, also generell geht es um Spielpraxis für junge Spieler, weil wir es einfach erleben, dass zu oft junge Profis ja wochenlang draußen sitzen und sich dadurch einfach zu wenig weiterentwickeln können. Das beste Beispiel bei Dynamo ist aktuell Toni Menzel. Der kriegt immer wieder bescheinigt, dass er gut trainiert. Dynamo ist aber gerade im Flow und Thomas Stamm kann ihn jetzt nicht einfach sagen, ich schmeiße ihn jetzt mal rein. Und das wäre ein Spieler, der würde dann in dieser U21 eben immer wieder eingesetzt werden. Und das Entscheidende ist, die Qualität der Spiele dort wird schon nochmal steigen, weil es bedeutet, Dynamo kann an Drittorten gegen andere U21-Teams spielen. Ich nehme jetzt mal ein interessantes Beispiel. Dynamo könnte in Nürnberg gegen den FC Bayern München die U21 spielen. Dann hätte man ein extrem hohes Tempo in diesem Spiel und die Qualität ja dieser Testspiele steigt eben, gerade für so eine Mannschaft jetzt auch wie Dynamo. Und aus meiner Sicht ist deswegen durchaus attraktiv, dass man sich das anschaut. Es können auch bis zu 4 verletzte Profis mit eingesetzt werden. Also da soll Aufbau nach Verletzung möglich sein. Und es kostet eben wenig, weil die Fans erstmal ausgeschlossen werden. Also sprich, es nicht gedacht ist, dass man dafür extra Sicherheitsauflagen oder andere aufwendige Dinge organisieren muss.
Wie das Ganze funktioniert, werden wir dann in der nächsten Saison erleben. Aber es ist eben nicht der Ersatz der zweiten Mannschaften. Die zweiten Mannschaften wird es also weitergeben in der dritten Liga, in der Regionalliga oder aktuell noch in der Sachsenliga mit der zweiten Mannschaft von Dynamo Dresden. Kommen wir zu dem Thema, was viele Menschen weiterhin bewegt, ist das Thema Meister müssen aufsteigen. Da gab es ja jetzt die Reformkommission. Und jetzt hörte ich schon so raus, dass es schwierig ist. Wenn man in Pressemitteilungen schon liest, dass es schwierige Verhandlungen sind, dann weiß man, die Kuh ist aber längst noch nicht vom Eis. Die macht noch fleißig Mu auf dem Eis. Und jetzt habe ich bei euch ja auch gelesen, Patrick, dass nun doch nie alle unisono dafür sind, dass die Meister aufsteigen müssen und dass man jetzt vielleicht aus 5 Staffeln 4 macht. Es gibt Widerstand, vor allem aus dem Westen, aus Bayern und dem Norden, und wir im Nordosten sagen ja weiterhin, na klar müssen die aufsteigen, die Meister, weil es zeichnet sich ja ab, dass vielleicht doch aus der dritten Liga jetzt noch eine Mannschaft runterkommt und dass diese Ansammlung an Mannschaften in der Regionalliga Nordost noch größer wird und da eigentlich teilweise kein Rauskommen ist. Es ist für die Ostvereine eine echt brutale Situation.
Ja, also Jens, für mich ist da wichtig, dass wir nochmal beim Anfang beginnen. Und zwar hat der DFB, und das ist das Entscheidende, erstmals seit Jahren ein Konzept vorgelegt, was einfach extrem gut ist. Es ist innovativ, es ist modern und es löst alle Probleme, die es bisher in dieser Spielklasse gab. Nämlich das sogenannte Kompassmodell, was bedeutet, dass man ein Pool aus 80 Viertligisten bildet. Bisher haben wir ja 90. Dafür gibt es einen Qualifikationsmechanismus, um auf 80 zu kommen. Das heißt im Endeffekt jeweils die besten 12 Teams. Das bedeutet aber, erst ab Platz 14 steigt man ab, weil man hat ja vorher noch einen Aufsteiger vorne dran, der als erster in die dritte Liga geht. Qualifiziert man sich für dieses Pool und dann wird jedes Jahr auch anhand der Drittliga-Absteiger, die runterkommen, durch die KI errechnet, was die kürzesten Fahrtstrecken sind, Derbys beachtet und dann die Staffeleinteilung vorgenommen. Das ist ein Modell, klingt erst komplizierter. Man hat aber das simuliert für die letzten 5 Jahre und hat gemerkt, es wird nur ganz wenige Grenzgängervereine geben. Und man wird in diesem Modell endlich alle Probleme lösen können. Also erstmal total positiv. Und ich muss da auch eindeutig dem DFB, dem man jahrelang in dieser Sache vorgehalten hat, untätig zu sein, erstmal ganz klar aussprechen, dass man hier dieses Mal ganz anders vorgegangen ist. Man hat eine tolle Kompromisslösung erarbeitet und, das ist das wichtige, DFB-Präsident Bernd Neuendorf und der Entwickler dieses Konzepts, Manuel Hartmann, DFB-Geschäftsführer Spielbetriebe, die stehen da hundertprozentig dahinter. Jetzt ist die Lösung auf dem Tisch und jetzt sollte politisch nicht umgesetzt werden, weil es einfach Leute gibt, die, sag ich mal, bisher alleinige Chefs ihrer Regionalliga waren, dort schalten und walten konnten, wie sie wollten. Und jetzt müsste ja eine Trägerstruktur gefunden werden. Das heißt, diese 5 Regionalverbände, wobei das eine ist eine GmbH, aber trotzdem kann man das vereinfacht jetzt so darstellen, diese 5 Träger dieser Regionalligen können nicht alle erhalten bleiben. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, nämlich dass einer eben keine Regionalliga mehr übernimmt, alle zusammenarbeiten in Form von GmbHs und das Ganze abwickeln und organisieren. Oder eben der DFB sogar das macht. Und an dieser Frage entzündet sich dann der Streit. Denn der bayerische Fußballpräsident Dr. Christoph Kern, vor allem Peter Frimo, der der mächtigste Mann im DFB hinter Bernd Neuendorf ist, vom Westdeutschen Fußballverband ist er, und dann Ralf-Uwe Schaffert vom Norddeutschen Fußballverband, die sagen sich, wieso sollen wir denn jetzt die Macht über unsere Liga abgeben? Wir wollten das doch die ganze Zeit schon nicht. Und jetzt reden wir doch am besten nicht mehr über die Lösung, sondern reden die Lösung schlecht und suchen uns dabei Punkte, wie wir diese ausklammern können. Also es geht dort einfach um einen Machtkampf zwischen der DFB-Spitze und diesen Regionalverbandschefs, die seit Jahren, das muss man auch sagen, als die unfaire Regelung 2019 eingeführt wurde, spielten auch da diese Hinterzimmerpolitik eine ganz große Rolle. Und jetzt wird spannend, wie sich das auflösen lässt.
Das ist spannend. Frimuth ist doch aber auch lange Zeit in der dritten Liga aktiv gewesen. Der muss doch wissen, dass diese Aufstiegsregelung von der Regionalliga in die dritte Liga nicht fair ist. Also das muss man ja, das ist ja förmlich zu spüren. Klar, wir sind im Osten, wir kriegen das mit, aber dass auch selbst der Bayerische und der Mann von der Regionalliga Nord sagt, naja, uns ist es egal, ob der Meister aufsteigt oder nicht aufsteigt. Hauptsache, wir sind unsere Provinzfürsten und Hauptsache, wir haben weiter unsere eigene Regionalliga. Das ist uns wichtiger als alles andere. Das konterkariert doch alles. Also den Westen kann ich teilweise noch verstehen. Die sagen, okay, bei uns ist es eh immer so gewesen. Wir sind sowieso immer direkt aufgestiegen, unser Meister. Aber bei den anderen beiden, weder der Meister vom Bayern als auch der Meister aus dem Norden steigt ja direkt auf, sondern der muss ja auch in die Relegation 2 von 3 Malen.
Ja, richtig. Also man hat sich in diesen Verbänden, sage ich mal, schon länger seine eigene Welt geschaffen. Und in der eigenen Welt ist die eigene Regionalliga halt das höchste Betätigungsfeld und quasi wie die Champions League dieser Region. So betrachtet man das. Und da hält man fest, egal ob da Buchbach spielt oder ob da im Norden Jedelo 2 spielt, das ist dann einfach toll, wenn der Regionalverbandspräsident am Ende der Saison einen Meisterpokal dort übergeben kann. Was ich enttäuschend finde, das muss man nochmal ganz klar sagen, ist, dass Peter Frimuth ja vor allem in der eigenen Basis in der Regionalliga West ja spürt, dass die eigenen Vereine gar nicht mehr mit dieser eigenen Liga zufrieden sind. Und er hat ja Gegenspieler in der eigenen Region, die der Aufstiegsreforminitiative aus dem Osten nur so zugelaufen sind, weil sie sich einheitliche Zulassungskriterien wünschen. Sprich, es gab mehrere Insolvenzen, es gab auch Probleme, überhaupt den Spielbetrieb in der Regionalliga West in der vergangenen Saison aufrechtzuerhalten. Und die sagen sich natürlich, wenn wir jetzt durch das Kompassmodell 3, 4 starke Teams aus dem Norden dazu bekommen, wo wir kurze Fahrtwege haben, dann wird doch die Attraktivität unserer Liga besser und wir können auch sicherstellen, dass es vielleicht diese Probleme nicht mehr gibt mit einheitlichen Zulassungskriterien. Und das macht Frimuth dann, sage ich mal, relativ geschickt. Er erklärt, na, der WDRV steht doch für 4 Staffeln, ja, aber in Frimuths Modell ist es so, dass der Westen als seine Regionalliga bleibt, weil er sie verteidigt. Der Südwesten bleibt ebenfalls, weil er zufrieden ist. Und Nordbayern und der Osten sollen aus 3-2 machen. Das bedeutet, der Osten wird geteilt. Und dieser Erpressungsversuch, so muss man das eigentlich bezeichnen, wenn man den schwarzen Peter immer der Gegenseite zuschiebt, der wurde mit dem Osten 2019 bereits schon mal gespielt. Und den spielen jetzt, und das ist das Entscheidende, dieser Norden und Bayern und diese beiden Fußballpräsidenten dort, Dr. Christoph Kern in Bayern und Ralf-Uwe Schaffert im Norden, eindeutig mit. Nur jetzt ist eine andere Sachlage. Diese Aufstiegsreforminitiative aus dem Osten ist diesmal extrem gut vernetzt und die Nordclubs und die Bayernclubs, die wollen das diesmal auch verhindern. Das heißt, es wird in den nächsten Wochen total spannend, was sich dort zusammenbraut. Wichtig ist im Endeffekt, dass die Fans jetzt wissen, welches Spiel wird hier gespielt, durchaus auch die Namen sich einfach mal merken und man vielleicht auch im Stadion dann sieht, was denken denn die Fans dazu? Wollen die das Problem jetzt hier gelöst haben? Wollen die eine klare Spielklassenstruktur? Dann werden wir vielleicht in den nächsten Wochen verstärkt Meister müssen, aufsteigen, Transparente und so weiter sehen. Oder wird man am 25. März dastehen und alles bleibt wie zuvor? Eins ist klar, der 25. März ist der letzte Tag der Arbeitsgruppe. Danach wird es entweder eine Empfehlung geben, die dann abgestimmt werden muss, oder das Thema ist für Jahre oder Jahrzehnte gestorben.
Also ich hoffe, die Ossis lassen sich nicht so wie Anfang der 90er so ein bisschen über den Tisch ziehen, sondern zeigen klare Kante. Und der Verbund, Meister müssen aufsteigen, ist ja relativ groß. Und Tino, ich glaube, es ist im Sinne des ganzen Fußballs, dass es eine klare Regelung gibt und diese Relegationsspiele, das ist für mich eigentlich immer krass und dramatisch. Erinnert dich, letztes Jahr Lok Leipzig spielen so eine tolle Saison, sind dort Meister geworden, souverän, und haben es dann eigentlich in diesen 2 Spielen gegen Havelse nicht auf den Rasen bekommen. Klar, das war schon nach dem Hinspiel schwierig. Brutal. Und du zerstörst dir in 2 Spielen eine super Saison, die du hingelegt hast.
Ja, die Initiative sagt ja alles, Meister müssen aufsteigen, Punkt. Und eigentlich ist es jetzt wurscht, wie man da hinkommt. Man muss da hinkommen. Nochmal Punkt. Und ich fand jetzt das Kompassmodell, ich bin ja jetzt gemeinhin der Fan von der Basis, von dem Patrick vorhin gesprochen hat, finde ich jetzt, wie ihr es mir erklärt habt, sehr überzeugend. Wundere mich überhaupt nicht über das, was da in Bayern und im Norden passiert und mit Peter Friemuth und so weiter. Weil das ist jetzt, sage ich mal, Infantino und Klein. Und das sind halt die Auswüchse des Fußballs. Und das ist dieses, wenn persönliche Eitelkeiten größer sind als die Sache. Es heißt zwar immer, die Sache ist das Entscheidende. Wir alle lieben Fußball. Aber diese Regionalpräsidenten zeigen es ja genauso. Und dann können wir den Ball ganz, ganz weit spielen zu Gianni Infantino. Als gemeiner Fan, von dem immer die Rede ist, ja, du kannst nur mit dem Kopf schütteln, weil du es auch einfach nicht verstehst. Und ein Stück weit bin ich dann fast schon, da muss ich aufpassen, dass ich nie resigniere, weil ich denke, poch, egal was jetzt passiert, die setzen es ja dann eh um. Wobei da, glaube ich, ist vielleicht die Basismacht hier in Deutschland, wenn wir über eine Regionalliga reden, doch größer, als es darum geht, wenn Gianni Infantino irgendwas macht. Also das ist vielleicht noch der Unterschied. Insofern habe ich noch ein bisschen Resthoffnung und ich stehe nach wie vor zu dem Satz, Meister müssen aufsteigen. Das ist einfach so. Und dass es überhaupt zu dieser Lösung kam, das ist schon aberwitzig eigentlich. Also zu der bisher bestehenden Lösung.
Man muss trotzdem nochmal sagen, dass die Ausgangslage für den Osten halt so gut ist, wie sie noch nie in der Sache war. Mhm. Also wir haben den DFB, der sich dort ganz klar mit einer eigenen Lösung eingebracht hat. Und wir haben, das darf man nicht vergessen, die DFL, die mit drin sitzt. Und die wirkt jetzt auch immer mehr darauf hin, dass man das dieses Mal nicht nochmal wegdrücken kann. Und die nächste Sache, die kommt, ist, man wird, auch wenn man in 5 oder 10 Jahren dieses Thema dann frühestens nochmal angeht, immer an denselben Punkt kommen. Denn die Regionalverbandspräsidenten, wie jetzt ein Dr. Christoph Kern, der ist 42 Jahre alt, der wird noch einige Jahre dort in diesen Posten verbringen. Und da wird es nicht einfacher, denen diese Lösung abzuringen. Entscheidend muss am Ende sein, dass es Fair Play gibt, dass es für jeden Fan klar ist, warum steigt aus welcher Region welcher Meister auf und dass man da nicht extra erstmal irgendwelche Zahlen von Herrenfußballmannschaften googeln muss, die sich ja noch dazu über die Jahre verändern. Also da ist die Ausgangslage trotzdem für den Osten viel, viel besser. Und ich will aber auch eindeutig sagen, es ist nicht nur ein Ost-West-Ding, sondern hier werden auch ganz klar die Interessen von Bayern und dem Norden, auch von diesen Teams, die werden einfach übergangen, die werden zum Spielball gemacht. Und das ist mit Gerechtigkeit hat es gar nichts zu tun. Die Lösung liegt jetzt auf dem Tisch. Sie muss eigentlich an diesem 25. März durchgehen. Ich bin gespannt, wie die Fans vorher reagieren. Und ich bin noch gespannter, was eigentlich passieren würde, wenn diese Lösung am 25. März nicht durchgeht. Weil ich glaube, danach wird es erst den eigentlichen Aufschrei geben. Und die Frage ist nur, ob die Herren in den Anzügen danach nochmal bereit werden, um zu denken, wenn sie es nicht schon vorher tun.
Der ein oder andere Dynamo-Fan sagt sicherlich jetzt, ja, was betrifft uns das, wir spielen in der zweiten Bundesliga, aber es hilft natürlich auch immer, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und es hilft möglicherweise perspektivisch dann, denn irgendwann spielt ja vielleicht auch mal die zweite Mannschaft in so einer Regionalliga, es wäre ja wünschenswert. Wir sehen es am Beispiel Magdeburg, die spielen in der Regionalliga und diese Regionalliga Nordost, finde ich, ist jetzt schon konkurrenzfähig und vor allem auch sehr attraktiv. Ist eine Liga mit sehr, sehr hohen Zuschauerzahlen und auch mit einer hohen TV-Präsenz, was ja auch nicht unwichtig ist in diesen Zeiten. Wie gesagt, es wird ein spannender Monat für die Vereine in Liga 4. Kein spannender Monat wird es mehr. Das jetzt zum Ausgang, Patrick, weil du auch an dem Thema dran bist, vielleicht nochmal eine kurze Einschätzung da für die Eislöwen. Wir haben ja viel Euphorie gehabt im letzten Frühjahr und beide Vereine haben uns dann auch so, also Dynamo als auch die Eislöwen, so begleitet durch diese Saison, hatten beide gemeinsam natürlich einen schwierigen Herbst, aber Dynamo hat sich gut berappelt, bei den Eislöwen kann man das nicht sagen. Ich würde mal fast sagen, die sind sang- und klanglos abgestiegen. Also so viel Euphorie, wie da im letzten Frühjahr zu spüren war, ist aber ganz schnell dahingegangen.
Ja, also anders kann man es nicht sagen. Es ist sang- und klanglos, wenn du so früh absteigst. Es ist im Eishockey, das ist mir in der Dimension auch erst später klar geworden, nochmal schwieriger, vielleicht diesen Schritt zu schaffen, obwohl du sogar nur einen Abstiegsplatz hast, weil diese Lizenzbegrenzung auf 31 Spieler, die du über das ganze Jahr nur einsetzen darfst oder anmelden darfst, es nochmal wesentlich schwieriger macht. Also als Beispiel, Dynamo hat in der Winterpause dann nochmal 6 Spieler geholt. Da kannst du natürlich nochmal anders eingreifen. Und der Tempounterschied auf dem Eis, die Reaktionsgeschwindigkeit, das ist gefühlt in der DEL eine andere Sportart nochmal als in der DEL 2, um das mal ganz knallhart zu sagen. Und dann haben die Eislöwen da natürlich auch den Hauptfehler gemacht. Sie haben zu sehr auf Erfahrung gesetzt und hätten dort auf schnelle Spieler setzen müssen, die eben dieses notwendige Tempo mit reinbringen. Und dieser Grundfehler ist dort, sage ich jetzt mal, passiert und der war dann eigentlich irgendwo nicht mehr reparabel. Zusätzlich noch hat man halt die Aufstiegseuphorie auch nicht in Punkte umgemünzt. Das ist noch so ein anderer Aspekt. Wenn man also wirklich mit einer Aufstiegseuphorie reingekommen wäre und hätte von den ersten 5 bis 10 Spielen vielleicht dann zumindest 3 bis 5 gewonnen, dann wäre das ja eine ganz andere Basis gewesen. Aber so hast du ja eigentlich die Schwierigkeit, dass du die ganze Zeit nur gekämpft hast, um überhaupt stattzufinden in dieser Liga.
Ich finde es tatsächlich schade, weil ich mir halt natürlich vorstelle, dass das verdammt schwierig wird, in die DEL zurückzukehren. Ne? Ich meine, die Verantwortlichen werden ihre Lehren gezogen haben, die werden ziemlich genau wissen, was gut lief und was halt eben auch nicht funktioniert hat. Die Frage ist, wann hast du die Chance, wieder aufzusteigen? Ne? Und das ist dann fast so eine Parallele, finde ich, fast wie zu dieser Regionalliga Nordost im Fußball. Da sind diese DL2, sind halt auch viele Truppen, die alle irgendwie hoch wollen. Der Flaschenhals in die DL zu kommen, ist halt schon verdammt eng. Dann hast du es geschafft. Und dann nach einem Jahr so abzugehen, ist bitter, ja, weil der Standort eben doch da ist, ne? Standort Dresden. Und weil alle Beteiligten bis hin zur DEL sagen, oh, wir würden gerne schon mit Dresden weiterarbeiten, aber es bleibt halt immer auch eine sportliche Frage, was ja auch gut ist, dass es ein sportlicher Wettbewerb ist.
Das war es ja jahrelang nicht. Das muss man ja sagen, das finde ich gut, dass du endlich wieder eine Durchlässigkeit hast von DEL2 in DEL und nach unten. Das finde ich wirklich gut. Wie oft hat sich Augsburg gerettet, weil eben keiner hochkommen konnte. Und ich bin bei dir, Tino. Du hast speziell auch nochmal mit dem Stadionspiel gezeigt, dass der Standort natürlich alles hergibt für einen DEL-Verein. Aber du hast es halt sportlich nie geschafft.
Genau so ist es. Und da bleibt dir jetzt nichts anderes übrig. Ich meine, ich finde die Ansagen gut. Im nächsten Jahr hat der Mike Walsdorf, der Geschäftsführer, schön formuliert, alles daran zu setzen, im nächsten Jahr wieder erfolgreichen Eishockey zu spielen. Er hat nicht das Wort Wiederaufstieg oder so in den Mund genommen, sondern es geht ja Tatsache darum, wieder erfolgreich Eishockey zu spielen. Also regelmäßig Spiele zu gewinnen und in der zweiten Liga dann DL2 nächste Saison eben auch mehr Spiele zu gewinnen als zu verlieren. Bleibt spannend und das führt mich, da können wir den sportlichen Bogen in Dresden noch eine Mannschaft weiterführen zum HCL Florenz, die ja für mich jetzt so ein bisschen fast schon der Vergleich sind zu den Eislöwen, die in dieser Saison der zweiten Handball-Bundesliga die große Chance haben, es vielleicht zu schaffen und Tatsache in die Bundesliga aufzusteigen. Ich weiß, Jens, ich übersetze mal für alle, die jetzt nicht uns zugeschaltet sind, und das sind ja die meisten, ihr hört uns ja nur. Jens legt die Hand auf seine Lippen und dämpft mit Handbewegung jeglicher Euphorie. Ich habe ja nur mal laut gedacht, es sieht ja nicht so schlecht aus, aber das ist eben genauso, es ist so ein enger Flaschenhals und wenn du es einmal schaffst, ist es eben wirklich, das zeigen dir die Eislöwen, verdammt schwer in dieser ersten Liga drinnen zu bleiben.
Lass uns noch ganz kurz über Karlsruhe reden, das ist die nächste Aufgabe am Sonntag, die Mannschaft von Christian Eichner, den ich für einen hervorragenden Trainer halte, der dienstälteste Trainer aktuell in der zweiten Bundesliga ist, hat zuletzt 2-mal gewonnen. Unter anderem auch in Magdeburg. Jetzt wird der 31. Ja, in Magdeburg zu gewinnen, ist aber auch nicht schwer. Die sind das heimschwächste Team. Ich finde, es ist weiterhin schwer, in Magdeburg zu gewinnen. Und Karlsruhe hat sich nach diesen internen Querelen, die es da gab, nach der Beurlaubung des Co-Trainers wieder gut berappelt. Es wirken intern gefestigt, Mannschaft und Trainer, da passt kein Blatt Papier. Und im Wildpark zu gewinnen oder Punkte zu holen, boah, das wird schwierig. Aber Dynamo Dresden im Frühjahr 2026 kann sowas. Das haben sie in Hannover gezeigt, das haben sie auf Schalke gezeigt.
Ich finde, Karlsruhe ist jetzt erstmal eine Mannschaft, die einfach so eine total solide Zweitliga-Qualität hat. Das muss ich nochmal ganz klar sagen. Also wenn ich auf den Kader gucke, dann sage ich halt, okay, so sieht eine typische Mittelfeldmannschaft in der zweiten Liga aus, die auch wirklich einfach nichts mit dem Abstieg zu tun haben kann. Das sind ganz viele total erfahrene Spieler, die aber immer noch Leistung bringen. Also ein Fabian Schleusener, wenn ich da als Beispiel nehme, ein Stefan Ambrosius in der Abwehr, der schon beim HSV gespielt hat. Also das sind Marcel Franke, das sind also ganz viele, ganz routinierte, einfach für dieses Niveau in der zweiten Liga gute Spieler drinne, die jetzt vielleicht nicht die Ambition haben, unbedingt sofort Bundesliga, aber die einfach eine schwere Herausforderung darstellen. Und trotzdem glaube ich, dass Dynamo in der Verfassung, wie sie aktuell sind, da richtig gute Chancen hat. wenn sie wieder hinten gut stehen. Das ist der eine Punkt. Und ich glaube sogar, dass ja Karlsruhe, weil man schon in der Hinserie so ein bisschen gesehen hat, eigentlich defensiv schon anfällig sein kann. Also die sind jetzt keine Mannschaft, die jetzt permanent zu Null spielt in der zweiten Liga. Und dementsprechend hat Dynamo dort auch gute Chancen, was mitzunehmen.
Karlsruhe hat sogar mehr Gegentore kassiert als Dynamo. Das muss man auch erstmal schaffen. Ich bin komplett bei Patrick. Im Frühjahr 2026, und da sind wir beim Frühlingserwachen wieder, traue ich Dynamo alles zu. Und alles schließt leider auch ein, dass man dort verlieren kann, das ist klar. Aber ich halte auch einen Sieg nie für unmöglich. Fällt mir gerade total schwer, wenn du mich jetzt fragst, Jens, aber du fragst mich ja zum Glück nicht, was ich tippen würde. Und ich würde ja auch nicht mehr tippen, weil das ja jahrelang auch immer schief gegangen ist. Fällt mir total schwer, ein Gefühl für dieses Spiel zu kriegen. Ich hatte am Freitagabend so, Samstag so das Gefühl, ich glaube, jetzt ruppt mal alles weg. Jetzt hat Karlsruhe ja Tatsache aber auch gewonnen. Und Patrick hat es ja auch, glaube ich, gerade ganz gut beschrieben. Die sind auch für einen 2-0 Heimsieg gut. Das ja ist total schwierig, aber am Ende würde ich mich auf die Patrick-Franz-Mini-Rechnung für die nächsten zwei Spiele, die würde ich sofort kaufen. Aus den nächsten zwei Spielen 4 Punkte, egal wie die Konstellation ist, also wo es welchen Punkt gibt, würde ich sofort nehmen.
Ach, die 4 Punkte kaufe ich wie die Westseife aus dem Intershop. Also das ist definitiv so gemacht. Wäre ich wirklich mit dabei. Und ich lese ja immer euren Tipp im Newsletter. Kann ich mal kurz, weil sich ja manche Kollegen jetzt feiern, wie gut sie das vorausgesagt haben mit dem Darmstadt-Spiel. Da stand ein 1-1. Da stand ein 1-1 und da sitzen die Kollegen ja nächtelang zusammen und beraten, wie sie denn jetzt tippen. Also war 1-1 am letzten Freitag. Ausgegangen ist es 3-1. Patrick, vielen Dank für deine Einschätzung. Auch danke, dass du uns ein bisschen weitergeholfen hast in Sachen Regionalliga-Reform. Möge die kommen und mögen Meister aufsteigen. Danke dir und eine gute Woche.
Bitte, bitte, schöne Woche euch. Ciao.
So, Tino, lange Runde heute, auch mit ein paar Themen abseits von Dynamo. Aber ich finde gerade dieses Regionalliga-Thema ist kein unwichtiges, spielt im Fußball eine wichtige Rolle, auch gerade hier im Osten, wo es viele Regionalligisten, viele Traditionsvereine gibt und man zusehen muss, dass der ein oder andere zumindest wieder den Sprung in die Drittklassigkeit schafft. Deshalb war es uns auch nochmal wichtig heute, das kurz zu thematisieren.
Ganz genau so ist es. Ich meine, die Entwicklung in der dritten Liga, oder du hast es ja vorhin so in dem Nebensatz anklingen lassen, die Entwicklung in der dritten Liga sind ja, wenn wir jetzt auf Ostvereine blicken, ein Stück weit besorgniserregend in Sachsen, ne? Dass der FC Erzgebirge jetzt dem Abstieg geradezu entgegentaumelt, das zeichnet sich ja irgendwie ab. Also du hast mich das jetzt nicht gefragt, ich sag's trotzdem, da fällt mir gerade jeglicher Optimismus, dass das noch was wird, weil die haben ja mit Ulm, da schweife ich fast schon ab, noch einen direkten Konkurrenten, der hat ähnlich viel Rückstand, aber da scheint mir mit Pavel Dotschev einen Trainer zu haben, der Abstiegskampf kann. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das in Aue auflöst oder wie das in Aue zu Ende geht. Und wenn die aber absteigen, dann sind wir in der Regionalliga Nordost und dann sind wir bald wirklich bei einer klassischen alten DDR-Oberliga, ne? Mit ohne Magdeburg, ohne Rostock und ohne Dynamo, aber der Rest ist dann fast komplett. Das ist schon krass und das liegt aber einfach auch daran, weil dieser Flaschenhals so eng ist.
Das ist dann keine erste Liga mehr, so wie früher, DDR-Oberliga, sondern es ist dann die vierte Liga, aus der ein ganz schwieriges Entrinnen ist und das ist halt nicht so gut. Klar, gibt viele Derbys, viele prestigeträchtige Duelle.
Das Niveau ist halt einfach eine Liga zu tief. Ja. Also es kann ja gerne auf Jahre hinaus das ein oder andere Ostduell mehr in der dritten Liga geben, aber bitte doch nicht in der Regionalliga.
Tino, ich würde gerne am Sonntag mit dir mitlaufen, also 30 Kilometer, ich lechze förmlich danach am Sonntag, so eine kleine 30 Kilometer Runde, aber Karlsruhe gegen Dynamo ist mein Lauf am Sonntag und der geht hoffentlich nur 90 Minuten plus X und danach ist dann Schluss. Bei dir wird es mehr als 90 Minuten gehen. Viel Spaß dabei.
Danke Jens, das nehme ich gerne so hin. Ich werde danach noch, wer noch einen Tipp braucht fürs Wochenende, Rodel-Weltcup in Altenberg. Auch das gibt's noch. Olympiasieger schauen. Max Langenhahn, Julia Taubitz, die Tobis, alle am Wochenende in Altenberg. Da bin ich auch noch. Ja, Jens, und damit haben wir's.
Und damit haben wir's. Also, rodeln, laufen und ein bisschen Dynamo hoffentlich.
Absolut, natürlich, für Dynamo ist immer Platz.
Tschüss, Tino.
Tschüss, Jens.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.